die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2023-24. Herzlich willkommen zu Melanton Meets, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten 4 Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im 5. Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. Wir sind bei den Spieltagen 10 bis 13 angekommen und hierfür hat Yannick mit den Fans des SC Paderborn, des Karlsruher SC, der SV 07 Elversberg sowie Hannover 96 gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Am 10. Spieltag gastiert der FCSP in Paderborn. Kevin ist 1980 in Meerbusch geboren und 1996 nach Paderborn gezogen. 20 Jahre später, mit dem Magister in Literaturwissenschaften, Geschichte und Medienwissenschaften, einem Praktikum bei Kicker in Nürnberg und bei Spox in München, ging es zurück nach Paderborn. Dort hat er sich selbstständig gemacht und eine Filmagentur aufgebaut, die er bis heute leitet und unter anderem einem Bezahlsender und den SC Paderborn mit Material, Interviews und fertigen Filmen versorgt. Fan des SCP ist er schleichend geworden. Mittlerweile gibt es für ihn seit einigen Jahren keinen anderen Verein mehr und er liebt es, auf der Süd zu stehen, ein paar Bier zu trinken und das Team anzufeuern. Die vergangene Saison beschreibt er als Lernstufe 2. Was er damit meint und noch vieles mehr, erklärt er im nun folgenden Gespräch.
Wir sprechen über den SC Paderborn 07 und entgegen meiner Annahme war Kevin noch nie bei uns im VDS-NDS zu Gast. Er hat sich trotz mehrfacher Einladung immer irgendwie vertreten lassen aus verschiedenen Gründen. Deshalb ist er jetzt heute endlich mal hier. Moin Kevin.
Moin Moin. Ja, so kann das gehen.
Schön, dass es endlich mal geklappt hat, jetzt hier zur Saisonvorschau.
In der Tat, freue mich sehr.
Ja, mich auch. Und genau, du hast die vergangene Saison beschrieben mit den Worten Lernstufe Phase 2. Ihr habt auf Platz 6 abgeschlossen mit 55 Punkten, 16 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen. Sehr gutes Torverhältnis, 68-44, also plus 24. Die Offensive war, wie man es von Paderborn kennt, ja, durchaus wieder effektiv. Aber was meinst du mit Lernstufe Phase 2 im Rückblick auf die vergangene Spielzeit?
Ja, das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Natürlich ist es die zweite Saison von Lukas Kwasniok als Cheftrainer des SC Paderborn 07 gewesen. Und zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte man auch den Eindruck, dass die Mannschaft einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat in der Hinrunde, wo diese hohen Ergebnisse, du hast ja gesagt, die Offensive hat wieder reingeschlagen, wo wir diese hohen Siege eingefahren haben und auch ziemlich konstant ganz oben standen in der Tabelle. Phase 2 kann aber auch, oder Lernphase 2 kann aber auch bedeuten, dass natürlich, ja, Lernphase 3 noch fehlt, nämlich dann das Ganze zu vollenden, was man in den 2 Jahren vorher aufgebaut hat. Der SCP hat ja auch deutliche Schwächephasen gehabt. Du hast ja gerade gesagt, wie viele Niederlagen wir auch kassiert haben. Dann am Ende doch 11 Stück. Hätte man so nach 9 oder 10 Spieltagen, denke ich, nicht gedacht. Und auch das gehört zu einer Lernphase dazu. Man hat beide Pleitenserien dann auch wieder gekonnt beendet. Aber diese junge Mannschaft hat sicherlich sehr viel in diesen 1-2 Saisons zusammen gelernt. Und deswegen denke ich, kann man das ganz gut unter Lernphase 1 und 2, eben Saison 1 und 2, zusammenfassen.
Okay, dann geht man jetzt dementsprechend in Lernphase Stufe 3, die hoffentlich dann mit dem Aufstieg oder was auch immer du dir dann, da kommen wir ja später zu, von der Saison erhoffst, ausgehen wird. Der Trainer ist immer noch, wie du schon gesagt hast, Lukas Kwasniok, folgte im Juli 21 auf Steffen Baumgart, der ja immer noch beim 1. FC Köln tätig ist und trotz Verhaftung auf Mallorca weiterhin euer Trainer bleiben darf. Verliert noch mal ein paar Worte zu ihm und was er in den letzten 2 Jahren für den SCP 07 bedeutet hat.
Puh, ja, Du hast ja jetzt schon einen Aspekt gebracht, einen ziemlichen Paukenschlag zum Ende der Saison oder nach, ja quasi vor dem letzten Spieltag der Saison.
Ich wollte gerade sagen, das war ja noch in der laufenden Saison.
Naja, ich habe gerade kurz wirklich überlegt, ne, weil man ja so gewohnt ist, dass Mannschaften oder auch Trainer erst nach der Saison nach Mallorca fliegen. hier ist das ja in der Woche vorher passiert.
Hm.
Das war natürlich ein richtig ordentlicher Schlag ins Konto, der bis jetzt auch nachweht irgendwo, weil man ja jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, was ist jetzt so ganz dabei rausgekommen. Die ganze rechtliche Lage kann ich auch gar nicht beurteilen, woher auch. Die News sind ja irgendwie eingestellt worden, ne? Das Letzte, was man gehört hat, ist, dass die Staatsanwaltschaft Mallorca ihn hat gehen lassen und auch ausreisen lassen. Und ja, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ist das Verfahren beendet, vollends oder nicht. Könnte ich jetzt nicht hieb- und stichfest behaupten.
Nee, aber es haftet ihm halt noch so ein bisschen an, ne? Also.
Naja, klar. Ne? Das Gleiche hatte er ja auch während der Corona-Zeit mit der Nichtimpfung.
Stimmt, das habe ich schon wieder völlig verdrängt.
Ja, siehst du, das ist eine schnelllebige Zeit, hat alles seine Für und Wider, alles seine Berechtigung und Nichtberechtigung in der Öffentlichkeit. Auch da hat er natürlich sehr heftig dran zu knabbern gehabt in bestimmten Bereichen des Fanlagers, in bestimmten Fanlagerbereichen, sage ich so grob richtig, und natürlich auch in der Medienlandschaft. Hat das durchstanden und jetzt sieht es auch so aus, als würde diesen zweiten Schlag ins Konto auch überstehen. Demgegenüber steht natürlich, dass er ein großes Erbe angetreten hat beim SCP, jetzt aus sportlicher Sicht. Nach Steffen Baumgart zu folgen, ist nicht gerade der leichteste Job in Paderborn. Da hat er auch eine ganz, ganz schwere Aufgabe angenommen und hat das aber sehr gut sportlich gemeistert und meiner Ansicht nach eben auch, das ist diese Lernphase mit, hat die Mannschaft kennengelernt und wie er auch immer betont hat, lieben gelernt. Das spürt man auch während den Spielen, nach den Spielen, vor den Spielen, in Interviews, dass er da wirklich mit voller Leidenschaft bei ist und ja, diese Spieler auf platonische Art, auf sportliche Art wirklich lieben gelernt hat. Ja, also das sind so die zwei Kernpfeiler, die jetzt Lukas Kwasniok mit nach Paderborn gebracht hat oder die ihn hier halt in den letzten zwei Jahren begleitet haben, sage ich es mal so.
Ja, und das spricht ja auch dafür, wenn er sich solche Fehltritte, nenne ich es mal, erlaubt oder ihm passieren, dass er trotzdem da auch einen ordentlichen Kredit genießt bei den Verantwortlichen, wenn sie dann eben sagen, okay, das wäre bei anderen Vereinen jetzt vielleicht ein Grund für einen Rausschmiss. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt kommt mir der Name gerade nicht in den Sinn. Der andere Trainer, der durch Nichtimpfung und gefällt.
Markus Anfang.
Ja, danke. Der auch irgendwo noch einen Arbeitgeber gefunden hat.
In Dresden.
Ja, genau. Also bei einem dazu passenden Verein. So, das lassen wir es dabei. Nein, aber dass er einfach dadurch also auch sich Fehltritte erlauben darf und man trotzdem daran glaubt, mit ihm weitermachen zu können und ja, diese von dir schon angesprochene Lernstufe Phase 3 dann angehen kann. Dann gucken wir noch mal kurz auf das bisher feststehende Personal, mit dem Kwasniok dann auch in der kommenden Saison arbeiten darf. Bevor wir über den Elefanten im Raum sprechen, auch aus St. Pauli-Sicht, ich habe eure letzte Aufnahme gehört, wo ihr mit Uwe Hünemeyer gesprochen habt, der jetzt seine Saison, seine Karriere beendet hat. Das ist sicherlich eine Personalie, die du in der kommenden Saison schmerzlich vermissen wirst. Also es klang im Gespräch so, als hätte der in den, glaube ich, 7 Jahre waren es, ne? Die er bei euch war, doch durchaus einen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat ja auch eine eigene Choreo zum Abschied bekommen und sowas. Ja, guck doch mal so ein bisschen auf die bisher schon feststehenden Veränderungen, die schon bekannt sind. Und dann müssen wir natürlich auch weil wir es als Hörerfrage von Hendrik bekommen haben, auf die Personalie Max Kruse.
Das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir auf den zu sprechen kommen müssen. Aber vielleicht machen wir das als letztes, weil es überall woanders als erstes ist. Und ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist, dass weiterhin die Mannschaft im Vordergrund stehen muss und vor allem darüber noch die Philosophie der letzten, was sind es inzwischen, 5 bis 7 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr, wann hat Steffen Baumgart angefangen? Ja, ist schon, du liebe Güte, die Zeit rast. Also Markus Krösche hat damals noch in Funktion beim SCP eine Philosophie fest verankert. Unter anderem ein Teil davon ist, dass der Verein über allem steht und nicht der Trainer, Spieler oder ne, nach seinem Gusto aussucht, sondern danach, dass die in die Vereinsphilosophie passen. Und da sind natürlich jetzt so Verpflichtungen getätigt worden von Spielern, die ein bisschen betagter sind. Max Kruse gehört dazu, aber auch ein Grimaldi zum Beispiel im Sturm, der auch schon einige Vereine gesehen hat, die aber natürlich wieder mit der Lernphase 3 verbunden vielleicht jetzt den Faktor bringen können, der Mannschaft vielleicht bisher gefehlt hat. Ne? Die Mannschaft besteht ja bisher aus vielen jungen Spielern, die aus unteren Ligen gekommen sind oder aus der gleichen Liga, aber da nicht zum Zuge kamen und die bis zum gewissen Zeitpunkt überragend gespielt haben und auch wirklich überfallartigen Fußball gespielt haben. Man merkt, dass ich SCP-Fan bin, also auch unwiderstehlichen Fußball gespielt haben. Dann aber in gewissen Phasen auf einmal völlig die Linie verloren haben, die Konstanz verloren haben und dann halt gegen Mannschaften, die abgekocht sind. Ne? Darmstadt zum Beispiel, Heidenheim hat uns im Hinspiel vorgeführt. Ne? Da hast du gemerkt, das sind Teams, die haben gestandene, erfahrene Profis dabei, die auch mal, entschuldigen die Ausdrucksweise, mal so abgewichst in so Zweikämpfe gehen oder so ein Tor noch in der 89. reinmachen in einem Spiel, wo du halt, ja, wo eigentlich gar nichts geht, ne, wo du mit einem 0-0 sonst zufrieden sein müsstest.
Hm.
Das könnte natürlich so sein, dass das jetzt so der Hintergrund von der Verpflichtung von älteren Spielern ist, die schon einiges gesehen haben. Das haben Max Kruse und auch Grimaldi beide auf unterschiedlichem Niveau durchaus getan. Insofern, ja, das ist so die Gemengelage von den Spielern und ansonsten wiegt natürlich schwer der Abgang von Ron Schallenberg, Juwel unserem Eigengewächs. Wenn du dir die Schalke anguckst, was sie so posten, bauen sie komplett auf ihn und das auch zu Recht, ist ein super Typ.
Hm.
Und ein Spieler, der uns sehr fehlen wird, unser Kapitän. Aber auch der ist natürlich nicht unersetzbar und man hat ja die Zeichen schon läuten hören vor einem Jahr und vor einem halben Jahr. Im Winter war er schon fast weg. Hat man rechtzeitig natürlich auch für Vertretungen gesorgt und die herangeführt mit Kai Kleefisch und hat auch jetzt noch nachgebessert, zum Beispiel Kinsombi geholt aus Sandhausen. Klar, wieder ein Verein, der abgestiegen ist, aber solche Spieler funktionieren bei uns sehr oft gut. Bin ich gespannt. Ne? Just waren auch weg, kann man ihm keinen Vorwurf machen, auch wenn er nach Hoffenheim gegangen ist, aber die Chance Bundesliga ist klar, dass er die nutzen möchte. Ja, wird uns auch sehr fehlen als Kreativspieler im Mittelfeld. Also wir haben vor allem im Mittelfeld Adalas Piringer ist natürlich weg, nach Schalke zurückgegangen und jetzt nach Heidenheim. Für schlappe 2 Millionen Euro hätten wir das mal gewusst. Hätten wir den vielleicht selber behalten können. Aber so ist es jetzt. Ne?
Ja.
Wir haben halt einen X-Faktor dazu bekommen mit Max Kruse. Den wollte ich als letztes eigentlich besprechen. Der Überraschungsmoment sein kann, positiv wie negativ. Da haben wir auch diese Woche im Padercast zu gesprochen, beziehungsweise am Sonntag eine Extrasendung zugemacht. Ist eine Riesenchance, kann natürlich auch nach hinten losgehen, gerade medial. Ne? Wenn da irgendwas passiert, sind natürlich jetzt die Freunde von den 4 Buchstaben und so omnipräsent.
Wie viele Casinos gibt es denn in Paderborn? Oder Ecken, wo man Poker kann.
Bibliotheken gibt es sicher einige. Die wachsen ja, glaube ich, in jeder Stadt wie irgendwas aus dem Boden. Casino ist, glaube ich, das nächste in Bad Oeynhausen. Da wäre man sogar, wenn man bei Arminia Bielefeld spielen würde, näher dran.
Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Das ist
ganz legitim. Das hören wir gerade ganz oft. Es gehört doch dazu. Aber das ist ja auch das Schöne. Ne? Also du hast jetzt noch mal ein bisschen überregionales Interesse geschaffen. Ob es jetzt hämisch ist oder ob es normal Fußball interessiert, das ist ja erstmal Wurst. Der SCP hat zumindest für den Sommer sicherlich Rekordtrikot-Umsätze. Ich könnte wetten, dass das Trikot zuvor niemals so oft verkauft worden ist.
Hm.
Das war schon vor Max Kruse, glaube ich, so, aber jetzt mit dem Namen, also es hat hier schon einen gewissen Hype ausgelöst bei bestimmten Fans auf jeden Fall. Gibt auch Skeptische natürlich, aber ja, und die mediale Aufmerksamkeit ist da. Wir hatten jetzt schon letzte Saison quasi Rekordzuschauerschnitt. Ich denke, der wird diese Saison auch nochmal ansteigen. Bin gespannt.
Aber da musst du noch ein bisschen die Hörerfrage beantworten, ob er überhaupt für das System Kwasniok oder für den Spielstil Kwasniok überhaupt hilfreich ist. Das schwang da auch noch so mit neben dem ganzen medialen Interesse auch noch, was denn auf dem Platz da davon übrig bleibt sozusagen.
Stimmt, die Frage habe ich vorhin auch noch kurz gesehen. Ist eine sehr gute Frage, weil das auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich weiß nicht, wie schnell Max Kruse ist, also noch ist. Ne? Keine Ahnung. Wir spielen sehr schnellen, überfallartigen Umschaltfußball, haben sicherlich in Lernphase 2, ich bleibe jetzt einfach in dem Terminus, das ein oder andere Spielsystem in der Variation hinzugefügt, dass wir also ein bisschen flexibler sind, uns besser auf Gegner einstellen können und nicht nur starr immer das eine System haben. Aber ja, wie passt der da rein? Im Endeffekt muss er das selber beantworten. Ne? Im Endeffekt muss er selber zusehen, dass er reinpasst. Denn Lukas Krasniok hat gesagt, er wird es wegen ihm nicht ändern. Das sind auch starke Vorhersagen. Mancher Trainer ist an sowas schon gescheitert. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in Paderborn durchaus auch gar keine andere Option für einen Spieler gibt, als da sich einzufügen. Das ist die letzten Jahre so gewachsen und natürlich ist Max Kruse nochmal ein anderer Typ. Natürlich ist der extrovertiert und du wirst ihm seine Auftritte in sozialen Medien nicht mehr rausnehmen können oder irgendwie das Ganze steuern können. Musst du, glaube ich, aber auch gar nicht. Wichtig ist, dass der, dass ihm bewusst ist, ich bin hier beim SCP und hier ist das nicht so, dass ich mit meinem SUV vorfahre und alle gucken zu und finden das toll und applaudieren, sondern hier musst du mit ranklotzen. Sonst hat er hier keine Chance, glaube ich nicht.
Gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt mit der Person Max Kruse und wie sehr er da bereit ist, sich in das System SCP-07 diesmal einzufügen. Kurz noch der Vollständigkeit halber, du hast nur Kinsombi gesagt, er hat ja mit seinem, also David Kinsombi kommt zu euch, aber er hat ja mit seinem Bruder Christian zusammen zuletzt beim SV Sandhausen gespielt, deren Wege trennen sich jetzt. Für Christian geht's zu unseren besonderen Freunden vom FC Hansa Rostock und ja, wie du schon gesagt hast, David Kinsombi spielt dann für den SCP-07. Gut, hast du noch etwas zum rein sportlichen, kadertechnischen, sonst könnten wir so ein bisschen aufs Drumherum gucken.
Nee, also nur, dass er halt noch nicht fertig ist. Es sind einige Leihspieler zurückgekommen. Bormuth, der nach Kaiserslautern ausgeliehen war, Melem nach Sandhausen ausgeliehen, die sind alle gerade noch bei uns. Ich bin mal gespannt, wer dann wirklich zurückkehrt und wer dann halt final noch geht und wen wir noch so dazu holen. Ich glaube, der Kader ist noch nicht komplett, auch wenn wir dieses Wochenende ins Trainingslager gehen.
Ja, das ist ja auch die Krux bei so einer Saisonvorschau, ne? Also das Fenster, selbst wenn die Saison startet, geht das noch fast einen Monat oder einen guten Monat. Und ja, wir nehmen jetzt gut 3 Wochen vor Saisonstart, 3,5 Wochen vor Saisonstart auf.
Wobei wir die letzten Jahre sehr früh fertig waren mit der Planung. Deswegen, ich kann es gerade nicht so einschätzen bei Benjamin Weber. Fabian Wohlgemuth und auch die Vorgänger haben relativ frühzeitig den Kader fast finalisiert. Da ist natürlich der ein oder andere auch noch gekommen oder gegangen am Ende. Es waren aber nicht mehr so die Schlüsselspieler immer unbedingt. Letztes Jahr sind wir in die USA geflogen. Da war schon wichtig, dass da die ganze Mannschaft dabei ist, die dann auch nachher spielen sollen. Die haben sich da halt auch gefunden. Aber ich glaube, dass bei uns wird das noch auf einen oder anderen Weise sich noch was verändern.
Das denke ich auch. Aber es kann ja auch nicht schaden, relativ frühzeitig dann fertig zu sein und das Transferfenster auszunutzen, ist dann sicherlich, oder auszuschöpfen, ist dann sicherlich erst dann eine Option, wenn Dinge, die vorher anders geplant waren, dann doch nicht so eintreten, wie sie sich vorher erhofft wurden. Dann kommen wir zum ersten Punkt des Drumherum. Ihr habt einen neuen Home-Sponsor. Ja, auch das hat sicherlich vielleicht auch ein bisschen überregional oder zumindest in meiner Wahrnehmung ist das aufgeploppt. Mit 420 Pharma kommt ein Hersteller von medizinischem Cannabis auf die Brust des SC Paderborn 07. Deine kurze Einschätzung dazu. Also eigentlich, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einfach hier drin haben. Wenn du da ein paar Cents zu sagen hast, dann kannst du es gerne tun. Ansonsten lassen wir es einfach als positive Nachricht so stehen.
Ich finde es halt für einen Verein wie den SC Paderborn hättest du doch, also wo Paderborn auch aussehen, doch immer das erzkatholische Image hat, ist das doch quasi schon fast sensationell, oder? Ne? Also wer hätte das vor 5 oder 10 Jahren gedacht, dass mein Vertrieb von medizinischem Cannabis Hauptsponsor des SC Paderborn 07 wird und auch noch Trikotsponsor? Ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja einen Freund, der ist HSV-Fan. Jetzt werde ich gleich hier rausgekickt wahrscheinlich. Aber
Nein, alles gut.
Und der kauft sich jetzt ein Trikot, weil der ist Patient von medizinischem Cannabis und der kauft sich jetzt tatsächlich ein Trikot. Er hat es schon bestellt vom SC Paderborn 07 alleine, nur wegen dem Sponsor, weil er das haben möchte. Da habe ich mir gedacht, interessant. Gut, das kann bei HSV-Fans natürlich auch noch andere Ursachen haben, aber.
Du meinst, warum man medizinisches Cannabis braucht oder was?
Oder ein Trikot vom anderen Verein bestellt.
Naja, zumindest die Farben sind ja relativ ähnlich.
Also es ist schon witzig. Die beiden Gründer des Unternehmens kenne ich, mit denen habe ich Abitur gemacht. Deswegen, das ist irgendwie, sind verrückte Zeiten, als ich vor 2 Jahren mitbekommen habe, dass sie dieses Unternehmen gegründet haben oder vor 3 Jahren. Und jetzt sind die auf einmal Hauptsponsor eines Zweitligisten. Ja, Irre.
So klein ist die Welt. Das war so auch eine sehr schöne Randanekdote auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir noch auf die Frage, die Mervin bei Twitter gestellt hat. Der fragt, wie es um die Trainingsbedingungen in Paderborn bestellt ist. Da hast du, glaube ich, auch kurz bei Twitter noch geantwortet, aber du kannst es ja hier gerne on air nochmal einordnen, wie du das siehst.
Ja, die Trainingsbedingungen sind ein Running Gag beim SCP und deswegen hat er es wahrscheinlich auch gefragt, weil er es öfter hört. Komischerweise ist noch kein Spieler vom 1. FC Magdeburg in diesem Sommer zu uns gewechselt, weil die sind mit Vorliebe ja nach Paderborn gegangen wegen der Trainingsbedingungen. Mhm. Also die sind, um es jetzt mal kurz ernst auch zu formulieren, sind die halt exorbitant gut. Es werden weitere Trainingsplätze folgen, sehr wahrscheinlich bald, um das Ganze noch weiter zu professionalisieren beziehungsweise den Unterbau noch besseren Bedingungen auszusetzen. Und das hat schon einen sehr, sehr hohen Standard, vor allem für die zweite Liga. Aber auch der ein oder andere Erstligist hat, glaube ich, nicht so gute Trainingsbedingungen. Also hier ist in den letzten Jahren gut was herangewachsen. Man hat viel Geld der beiden Bundesliga, also Erstliga-Aufstiege genutzt und in Steine anstatt in Beine investiert, wie man so schön sagt. Und das scheint sich auch auszuzahlen. Die zweite Mannschaft ist in die Regionalliga aufgestiegen. Ja, und so steigert sich das Saison für Saison immer weiter beim SC Paderborn.
Gut, wenn du jetzt schon sagst, heranwachsen und immer weiter investieren und Fortschritte machen, dann machen wir doch mal kurz einen Exkurs weg vom Fußball der Männer hin zum Fußball der Frauen. Wie sieht es denn da beim SCP 07 aus? Ist da auch was am Heranwachsen? Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche geführt, bevor wir hier uns getroffen haben. Und da klang auch schon an, dass es zumindest bei anderen Vereinen auch im Angang ist sozusagen oder im Heranwachsen ist. Wie sieht es bei euch in Paderborn aus?
Ist besonders vom Geschäftsführer, von einem der Geschäftsführer, Martin Hornberger, ein großes Ansinnen oder war es auch, eine Frauenmannschaft zu etablieren. Ich glaube, der Stand aktuell ist, dass es auf Eis liegt oder anders formuliert, dass der SCP sich gerade im Umfeld, also im Paderborner Umfeld, nach kleineren Vereinen umschaut, die halt schon bereits etablierte Frauenmannschaften haben. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man sich dort dann engagiert und nach eventuell dann fusioniert. Das weiß ich nicht genau. Also es ist zumindest jetzt gerade offiziell nicht angedacht, dass nächste Saison oder so eine offizielle Mannschaft des SC Paderborn, eine Frauenmannschaft des SC Paderborn an den Start geht.
Hätte man denn grundsätzlich die Möglichkeiten, das auch aus von sich raus, sage ich mal, zu erschaffen, also dann wirklich von Grund auf anzufangen? Ich meine, du hast gesagt, keine Ahnung, zig Trainingsplätze sind schon da, zig Trainingsplätze werden noch gebaut, ja. Da werden jetzt also infrastrukturell wäre das ja grundsätzlich möglich, da auch zu sagen, okay, wir bauen von Kreisliga auf ein neues Frauenteam direkt unter eigener Flagge, sage ich mal, auf? Oder anscheinend, so wie du sagst, geht man dann eher den Weg, den auch zum Beispiel ein VfL Osnabrück, ein Hertha BSC und auch ein SVW in Wiesbaden gehen, sich in der Umgebung umzuschauen und zu gucken, mit wem man fusionieren oder kooperieren kann.
Ja, also die Grundvoraussetzungen sind auf jeden Fall gegeben, infrastrukturell. Klar, muss dann natürlich einen kompletten Trainerstaff, du musst schauen, dass das natürlich dann einen abgetrennten Bereich für die Damenmannschaften gibt. Also komplett vom Sanitär bis zur Umkleidekabine, bis zu Fitnessraum und so weiter und so fort. Ja, das würde sicherlich nochmal einiges an Kosten mit sich bringen, aber von grundsätzlich wäre es sicherlich machbar und möglich, ne? Also auch von Spielstätten her. Passiert auch einiges in der Paderborner Sportlandschaft, was die Spielstätten angeht. Da kann man sicherlich hier und da erstmal Kompromisse finden. Ich bin gespannt. Es wäre eigentlich zeitgemäß. Und ich weiß, wie gesagt, das ist bei dem einen der drei Geschäftsführer bei Martin Hornberg auf jeden Fall ein großes Thema ist, der sich auch mal viel im Breitensport engagiert und hier sicherlich auch großes Anliegen hat, das irgendwann umzusetzen. Aber wann das stattfindet, kann ich einfach gar nicht sagen.
Nee, musst du ja auch nicht, aber es ging mir einfach darum, mal kurz zu beleuchten, wie es da gerade aktuell aussieht und dann hoffen wir einfach mal, dass er da dran bleibt und dann wir vielleicht schon nächstes Jahr um die gleiche Zeit darüber sprechen können, dass da jetzt auch in Paderborn was passiert, ob das nun eine Fusion, eine Kooperation oder ein eigenständiges Team sein wird. Gut, dann lass uns doch mal wieder zurückschwenken auf die kommende Saison zweite Bundesliga der Männer und schauen erstmal, wie es denn für euch überhaupt losgeht. Ihr fangt direkt auswärts an in Fürth, dann empfangt ihr den VfL Osnabrück, dann geht's im Pokal nach Cottbus und dann fahrt ihr nach Düsseldorf. Also nur ein Heimspiel in den ersten 4 Pflichtspielen, wenn man den Pokal damit reinrechnet, Cottbus. Ja, wie schätzt du das Auftaktprogramm des SCP 07 ein?
Ja, geil, gegen Osnabrück gleich am zweiten Spieltag.
Ja, dazu kommen wir gleich noch bei deinen Hausaufgaben, ne?
Ja, genau. Also das ist ein schöner Heimspielauftakt zu einer Jahreszeit, wo man es hoffentlich auch noch warm hat. Sprich, das ganze Ambiente dann auch noch feurig ist. ja, mal gucken. Ja, ansonsten in Auftakt in Fürth kannst du schlimmer nicht treffen. Wir gewinnen einfach nicht in Fürth und das ist einfach ganz furchtbar, dieses Duell. Ich weiß auch gar nicht, wieso die immer da sind. Also das ist furchtbar. Das ist echt so ernüchternd. Ich glaube, Regensburg ist ähnlich, aber Fürth ist einfach seit Jahrzehnten gefühlt der Gegner, wo wir nichts holen können. Aber vielleicht macht Max Kruse ja da direkt, bricht er ja direkt die erste Serie und ich weiß es nicht. Erlangt hier einen Gott-Status nach dem ersten Spiel.
Okay.
Ja, und ansonsten Pokal Cottbus ist natürlich eigentlich eine Aufgabe, die lösbar ist, aber natürlich in Cottbus auch nicht gerade ohne. Ne? Ich denke, da das unglückliche Ansetzung ist, das Sonntag zu machen. Wie willst du da zurückreisen? Hast ja 5-6 Stunden Fahrt aus Paderborn. Das Spiel wird so gegen 21 Uhr wahrscheinlich vorbei sein. Das heißt, die Heimmannschaft hat sicherlich einen deutlichen Heimvorteil, was das angeht. Ja, aber müssen wir mit leben. Also, ja, Düsseldorf freut sich so auf uns, wie wir auf Fürth.
Okay. Ich habe auf jeden Fall bei der Pokalauslosung, als dann Cottbus gezogen wurde, gesagt, okay, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Weil ich glaube, also, ja, also auch Paderborn hat ja in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe mit einem Kollegen von dir auch letztens oder von einer Weile, kann sogar sein, dass es in der Saisonvorschau war, darüber gesprochen, dass man ja auch da auch mehr anfängt, sich politisch zu positionieren. Aber ich glaube, da ist St. Pauli einfach immer noch das größere, ja, auch aus Cottbuser Sicht wahrscheinlich auch Feindbild. Und das hätte sicherlich auch ums Spiel herum so manche Schwierigkeiten gegeben und ja, da wir diese Saison immer noch nach Rostock fahren müssen, reicht das eigentlich für eine Saison und ich muss da nicht auch noch extra nach Cottbus im Pokal, zumal ja auch St. Pauli gerne mal in der ersten Runde stolpert und dann gegen Cottbus, das wäre blöd gewesen, vorsichtig gesagt, und von daher bin ich ganz froh, dass ihr die gezogen habt und ihr dürft sie dann gerne aus diesem Pokal dann auch rausschießen, hätte ich nichts dagegen. So, in Anbetracht auch der Zeit, kommen wir mal zu deinen 3 Hausaufgaben, die du...
Ich pflichte dir bei. Entschuldigung.
Ja, sehr gern genommen. In Anbetracht der Zeitpflicht kommen wir mal zu den 3 Hausaufgaben, die du deinem Verein aufgibst. Und eine haben wir gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Du möchtest gerne Osnabrück demoralisieren. Das musst du, glaube ich, kurz für Menschen, die das Verhältnis SCP 07 und VfL Osnabrück nicht so richtig einschätzen können, musst du das kurz erklären.
Tja, mit was wäre das vergleichbar bei euch? Ich glaube, Rostock und St. Pauli ist nochmal eine andere Dimension, aber es ist halt schon unser Gegner, also einer der Gegner, mit denen wir schon so, ja, bei Hass bin ich nicht so schnell bei dem Wort, ne, beim Hassduell, aber es ist schon ein Duell, wo zwei Mannschaften aufeinandertreffen, deren Fanlager sich nicht wirklich mögen. Und es kann natürlich sein, dass das eher sogar aus Paderborner Sicht so ist. Ich erinnere mich einfach, als wir damals aus der ersten Liga abgestiegen sind und durchgereicht wurden bis halt eben zur vierten Liga, haben wir in Osnabrück gespielt, den letzten Spieltag. Steffen Baumgart war schon Trainer und wir haben dann dort verloren und sind dann quasi waren dann dadurch abgestiegen und während dem Spiel schon die ganze Zeit, das hat halt gebohrt, ne? Also wenn du eine Mannschaft siehst, die auch seit ersten bis in die vierte Liga quasi runtergeht, dann ist die schon am Boden und die haben halt noch draufgetreten, die Fans und auch die Spieler richtig so diese Bäckerfaust und sowas gemacht, ne? Und das war so eine Kulisse, die ist bei vielen SCP-Fans, hat die sich eingebrannt. Und na gut, es gab auch schon Revanche-Spiele, die der SCP dann auch gewonnen hat. Aber ja, das ist einfach ein Duell, das hat schon so ein bisschen Brisanz in sich, was die Fanlager angeht. Von außen gesehen, ja, wird das für einen Fan des FC St. Pauli genauso spannend sein wie Sandhausen gegen Regensburg.
Okay.
Na gut, vielleicht übertrieben, aber für uns ist das wirklich mit das Duell des Jahres. Ne? Viele haben sagen immer Derby, Bielefeld, Paderborn. Das ist ein viel wichtigeres Spiel. Das ist ziemlich geil, dass wir wieder in einer Liga sind, weil das macht auch Spaß. Ich hätte mir also trotzdem auch gewünscht, dass Arminia noch da ist, weil das natürlich vom Lokalgedanken her immer anders ist, als wenn du, was weiß ich, wohin nach Rostock fährst oder so, ne? Das also, wie gesagt, demoralisieren, damit will ich sagen, dass wir die wegklatschen müssen.
Hm.
Gleich im ersten Heimspiel.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen, während du das geschildert hast, überlegt, mit was man das vergleichen könnte. Also vielleicht kann man das irgendwo, ja, es ist auch immer die Frage, aus was eine Rivalität rührt, ne? Also wir haben ja zum Beispiel mit hier dem Vorstadtverein eine andere Rivalität als mit Hansa Rostock oder mit Holstein Kiel, wobei das, also mit Holstein Kiel ist ja auch eher so schon einige Stufen drunter zu den erstgenannten Vereinen. Von daher würde sich das wahrscheinlich im Vergleich irgendwo dazwischen einordnen, weil so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja eher aus einer sportlichen Situation entstanden als aus einer ja politischen oder
ja, gut, das,
Städterivalität oder so. Von daher tue ich mich gerade schwer. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, mit was ihr das beim FC St. Pauli vergleichen würdet. Aber wir schweifen ab. Deine zweite Hausaufgabe nennt sich Sir Lord Conte, denke ich mal, soll Sissi Conte sein, zum Torschützenkönig zu machen.
Absolut. Keine Ahnung, warum.
Punkt einfach ich, dahinter.
Oder so, ja.
Oder möchtest du es noch ausführen?
Ich finde den Typen so Oberaffen super geil, also vom Typen her, vom Spielertypen her. Ich würde ihm einfach wünschen, weil er sich so abrackert auf dem Platz, dass seine Torquote einfach erhöht, dass er die erhöhen kann und dann stehen ihm alle Tore offen, weil das ist ein unfassbarer Fußballer.
Ja, dem weinen bestimmt einige St. PaulianerInnen auch noch so ein bisschen eine Träne nach und verstehen nicht, warum er damals dann von unserer zweiten Mannschaft erst nach Magdeburg und dann zu euch gekommen ist. Ja, ist so, muss man nicht nachvollziehen. Die Entscheidung treffen andere, aber ja, der fällt mir auch immer positiv auf, wenn ich Spiele von euch sehe. So, dritte Hausaufgabe, die neue Arena-Beleuchtung von außen zu meinem Geburtstag anwerfen. Erzähle oder erkläre, was du damit, also wann hast du Geburtstag, ja, und was ist die neue Arena-Beleuchtung?
Ich habe am 28. Dezember Geburtstag. Das trifft sich ganz gut. Dann kann ich mal Kevin allein zu Hause gucken, weil der kommt ja um die Zeit immer auch im Fernsehen. Ein Film, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Tatsächlich war ich damals auch im Kino. Was es damit auf sich hat, wir haben ja jetzt einen Oberrang eingebaut, aber wir kriegen auch eine Beleuchtung der Arena. Ich will jetzt nicht sagen, wie die Allianz Arena, aber halt auch in diesem Stile. Das heißt, wir können in Zukunft die Bändler Arena, die Home Deluxe Arena.
Was beides ist nicht sonderlich gut.
Ja. ja, stimmt. Paderborner Pilger Arena oder so. Dann hätten wir nicht nur ein Cannabis, Medizin Cannabis, sondern hätten auch noch die lokale Biersorte. Egal. Also wir können in Zukunft die Arena beleuchten und es soll auch einzigartig sein. Also es gibt es in der Form nicht momentan nicht nochmal. Die Firma, die das herstellt, wird das Ganze auch noch als Showroom nutzen. Das heißt, sie können in Zukunft, wenn sie einen Interessenten haben, sagen, wir gucken uns das mal bei uns im Showroom an und das ist zufällig ein Zweitligastadion. Das heißt, wir könnten zum Beispiel an den Vielfältigkeitstagen das Ganze in Regenbogenfarben oder wie auch immer anstrahlen. Wir können das Ganze in Vereinsfarben natürlich anleuchten und so weiter und so fort. So habe ich das verstanden. Und dass es an meinem Geburtstag leuchten soll, will ich eigentlich gar nicht, weil die sollen den Strom lieber sparen. Aber es wäre ein kleiner Gag. Und ich finde das einfach faszinierend, dass das in Paderborn, gerade bei diesem Wellblechkasten, wie es ja immer von anderen Fans genannt wird, so jetzt langsam aufgewertet wird nach und nach, was schon lange in den Schubladen lag und halt nie umgesetzt wurde aus Kostengründen.
Gut, also böse Zungen würden jetzt sagen, dann wird es halt ein beleuchtetes Möbelhaus, aber die Möglichkeit, also ich bin ein großer Fan von Regenbogenfarben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an gleicher Stelle oder zumindest zum gleichen Verein schon mal, ihr habt schon mal so eine Pride-Aktion gehabt, ne, mit Regenbogenfahnen vorm Stadion,
ja,
oder sowas,
wir haben
ne?
Das, ja. Ja, auch die Eckfahnen, wir machen das ja jetzt, ist ja auch im Leitbild inzwischen bei uns verankert. Mhm. Ich glaube, das haben wir jetzt zwei Saisons oder seit wann gibt es die Aktion? Es wurde ja damals offiziell so ein Spieltag oder mehrere Spieltage, glaube ich. Oder ist das nicht ein ganzer Monat? Ganzer Monat, ne?
Pride Month, ja.
Ja, genau. Und da macht der SCP vollumfänglich mit. Da haben die auch alles möglich gemacht. Auch zum Beispiel diese Doku-Clips zu den Arolsen-Archiven und so, ne? Also sie engagieren sich allgemein in der sehr, sehr breit in der Vielfältigkeitsthematik, was ich super finde, was auch genau hier in dieser Stadt richtig ist, mit einem der Mittelpunkte in der Nähe dieser furchtbaren Ideologie damals, also Wewelsburg meine ich. Mhm. Also da hat der Verein sich sehr, sehr gut entwickelt und sehr, sehr gut gemacht. Früher hatte man immer das Gefühl, ja, hier wird sowas totgeschwiegen, also indem man halt gar nichts zu irgendwas sagt. Und inzwischen bekennt man sich da klar und das ja, ist eine tolle Entwicklung. Also hätte man Paderbornern sicherlich auch vor ein paar Jahren nicht zugetraut.
Ich merke schon in den bald 40 Minuten, die wir hier zusammen sprechen, da ist einiges in Bewegung und es wird nicht nur, die Lernphase entwickelt sich nicht nur im Sportlichen, sondern auch im Drumherum. Und ja, ich würde mich freuen, vielleicht kriegen wir ja, wenn wir am, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wann wir, doch am 10. Spieltag spielen wir bei euch auswärts und vielleicht wird es ja ein Abendspiel und dann erstrahlt die wie auch immer Arena in Regenbogenfarben. Das würde mich sehr freuen. Ja, Kevin, in Anbetracht der Zeit, wir kommen zur Abschlussfrage. Welchen Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison deines Vereins verkörpern?
Ein Zirkel.
Kreisrund.
Ja.
Mit einem runden Abschluss endlich, am Ende.
Ja, es wird endlich ein Kreis aus der Nummer. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also
der Kreis schließt sich.
Ja, siehst du. Perfekt. Der Kreis schließt sich, ja. In welcher Form auch immer. Das will ich jetzt, weiß ich nicht, gar nicht so sagen, aber ich bin sehr gespannt auf die Saison. Ich war bis vor einer Woche, hatte ich noch gar keine Lust auf die Saison, was bei mir sehr selten ist. Und jetzt so, weiß ich gar nicht. Also in den letzten 2-3 Tagen ist das zurückgekehrt. Vielleicht braucht ihr auch einfach mal eine Pause, aber ich bin inzwischen sehr gespannt, was man, also das ist aber jedes Jahr ein Phänomen beim SCP. Die besten Spieler werden weggekauft. Es ist halt irgendwo inzwischen ein Ausbildungsverein. Das gehört zum Konzept dazu. Das ist auch völlig okay. Aber du fängst halt in gewisser Form immer wieder von vorne an. Und auch das ist halt ein Kreis, ne? Ein Kreislauf. Also insofern passt der Zirkel, glaube ich, ganz gut. In vielerlei Hinsicht.
Okay, dann wandeln wir doch den Schlusssatz einfach ein bisschen ab, der eigentlich darauf abzielt, wann es eine erfolgreiche Saison wird. Und sagen einfach, für den SCP-07 schließt sich der Kreis, wenn?
Oh Gott, nein, also ja, man müsste jetzt eigentlich ja sagen, wenn wir aufsteigen, möchte ich aber gar nicht sagen. Wenn wir nicht nur guten Fußball spielen, sondern dazu auch noch konstanten Fußball, konstant guten Fußball.
Der dann im besten Fall im Aufstieg mündet.
Ja, und dann kriegst du halt immer die Hucke voll. Ich weiß nicht, das macht halt dann in der ersten Liga nicht so viel Spaß. Das ist vom finanziellen Aspekt natürlich super. Können wir wieder Infrastruktur bauen, ausbauen, was auch was für sich hat. Dann kriegst du halt ein Jahr lang Lack, weil mit den Budgets kann man in Paderborn zumindest derzeit noch überhaupt nicht mithalten. Da müsste sich DFL oder DFB mal was überlegen, was anderes, aber ich glaube, das ist nicht im Interesse. Und deswegen ist so ein Ding natürlich immer nice to have. Der Aufstieg, die Aufstiegsfeier sind auch cool, machen auch Spaß. Und auch in der ersten Liga, wenn man so auftritt wie letztes Mal, frech und jung und dynamisch, dann sammelt man viele Sympathiepunkte. Sportlich ist das dann halt irgendwann ernüchternd nach einer halben Serie mit 16 Niederlagen und 2 Unentschieden oder so.
Das stimmt wohl. Aber vielleicht wird ja medizinisches Cannabis ein Verkaufsschlager und der Hauptsponsor kann da so viel Geld reinpumpen, dass man dann da auch neben den TV-Geldern auch anderweitig mithalten kann. Wir werden das beobachten, was sich beim SC Paderborn 07 sowohl sportlich als auch im Bereich des Fußballs der Frauen, als auch infrastrukturell, als auch sonst wie entwickelt. Kevin, ich danke dir für deine Zeit und ja, viel Spaß in der kommenden Saison.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Endlich hat es geklappt. Das macht völlig Spaß. Ich glaube, man merkt, ich könnte da noch mit dir länger reden. Setzen wir ein andermal fort. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch auch eine ganz tolle Saison. Beachtlich, was ihr da jede Saison auf die Beine stellt. Vor allem diese Rückrunde fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Ja, das erlebt man erstmal von innen. Und ja, Genau, also wir haben ja mindestens vier Gespräche, wenn man vor und nach dem Spielgespräch zusammenzieht, die uns mindestens in der Saison erwarten. Von daher könnte ich mir vorstellen, du musst die Anfrage dann auch einfach nur annehmen, ne? Du kannst dann nicht einfach krank werden oder anderweitig verhindert sein, dann bist du bestimmt auch gerne wieder hier, gern gesehen als Gast.
Danke, sehr gerne.
Alles klar, mach's gut, tschüss.
Bis dahin, ciao.
An Spieltag 11 ist der KSC beim FCSP zu Gast. Marie ist 1998 in Karlsruhe geboren, hat dort ihre gesamte Kindheit und Jugend verbracht und ist, seit sie denken kann, Fan ihres Heimatvereins. 2015 ist sie nach Dortmund gezogen, besitzt aber noch immer eine Dauerkarte und versucht trotz der Entfernung so oft wie möglich heim- und auswärts zu fahren. Nach Platz 7 ihres Vereins in der vergangenen Saison kann sie sagen, sie ist mehr als zufrieden.
Auch in der kommenden Saison ist der FC St. Pauli wieder zu Gast und empfängt den Karlsruher SC. Und bei mir ist wieder die Marie. Moin.
Hallo.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du entwickelst dich ja langsam zum Stammgast in diesem Format. Genau, wir können ja tatsächlich, weil du ja letztes Jahr schon da warst und der liebe Kollege Adlung da die Frage gestellt hat nach dem Tier, was die Saison deines Vereins in der kommenden Saison repräsentieren wird. Da haben wir uns geeinigt auf einen sogenannten Elepard. Das wird man im Wörterbuch nicht finden, denn es ist eine Mischung aus einem Elefant und einem Gepard. Dir war damals wichtig, dass man hinten stabil steht und vorne gefährlich ist. Nun ist man am Ende auf Platz 7 rausgekommen mit 46 Punkten. Als wir damals gesprochen haben, war es noch Platz 12. Also von daher sollte ja eigentlich in diesem Sinne alles gut sein, denn du sagst auch in deinem Saisonfazit, du bist mehr als zufrieden. Blick doch für uns mal ein bisschen auf die vergangene Spielzeit zurück.
Genau, also im Großen und Ganzen kann ich echt sagen, ich glaube, mit Platz 7 sind wir alle mehr als zufrieden. Wenn ich jetzt mir so das Tier anschaue, was ich vorher gesagt habe, also ich glaube, der Gepard war es auf jeden Fall vorne. Wir hatten gerade auch schnelle Stürmer, waren vorne wirklich gefährlich. Ja, ich glaube, mit 53 Gegentoren am Ende war es jetzt nicht unbedingt der Elefant hinten. Ich meine, glaube, wir haben eine Differenz von plus 3 am Ende rausbekommen, was jetzt für Platz 7 nicht wirklich ganz so gut ist. Aber ja, ich muss mal sagen, also dafür, dass wir, glaube ich, mitten in der Saison waren wir mal zwischenzeitlich 15. punktgleich mit dem 16. Da die Zweitliga ja sehr alles sehr eng war, hat man dann zwischendurch schon mal wieder Abstiegssorgen gehabt. Aber jetzt im Großen und Ganzen mit Platz 7 am Ende kann man wirklich mehr als zufrieden sein. Also mehr wollte man, glaube ich, auch nicht. Klar kann man immer nach oben schauen, aber ich glaube, wir sind best of the rest, sagt man immer so schön. Und damit ist meine Karlsruhe wirklich mehr als zufrieden. Und da kann man dann nächste Saison hoffentlich auch dran anknüpfen, dran aufbauen und vielleicht dann hinten doch noch wieder ein bisschen stabiler werden.
Okay, auf das, was du deinem Verein aufgibst an Hausaufgaben und was das da so in der nächsten Saison werden könnte, darauf schauen wir ja später noch. Was vor allem überregional, glaube ich, und auch hier bei uns im VDS-NDS in dem Format erscheint ja auch die Saisonvorschau, thematisiert wurde und sicherlich viele mitbekommen haben, ist, dass Oliver Kreuzer als Geschäftsführer Sport abgesägt wurde. Da verlinke ich auch gerne nochmal das Gespräch, was Michael mit dem nicht verwandt und nicht verschwägerten Jörn Kreuzer geführt hat, der lange auch bei St. Pauli tätig war, aber KSC-Fan ist und das versucht hat, so ein bisschen einzuordnen, was denn da los war. Mein aktueller Stand ist, du darfst mich da gerne berichtigen, wenn da inzwischen schon anderes passiert ist, aber man hat sich da in der Verantwortungsebene ein bisschen umgestellt. Es gibt jetzt drei Bereichsleitungen. Das sind zum einen die Profis. Die Stelle ist aktuell meines Wissens nach und auch meine Recherche hat ergeben, dass sie noch unbesetzt ist. Da hat man als Wunschkandidaten Carsten Rotenbach, der aber abgesagt hat. Dann gibt es das Scouting, Entwicklung und Analyse. Das macht Michael Bischoff. Der war zuvor sportlicher Leiter der Nachwuchsakademie. Und dann gibt es als dritten Punkt eben diese Akademie. Da ist Edmund Becker verantwortlich, der aber auch schon seit 2010 diesem Bereich vorsteht. Habe ich das zum einen erstmal so richtig zusammengefasst und ja, wie ist da dein aktueller Stand und deine Einschätzung zu dieser Situation?
Ja, genau, das hast du alles richtig zusammengefasst. Ja, ich glaube, es ist erstmal was Neues, weil man das, glaube ich, auch nicht so oft hat, dass man den Geschäftsführersport sozusagen auf drei Bereiche aufteilt. Ich glaube, das hatten wir vorher auch noch nie. Ja, ich bin mal gespannt, um ehrlich zu sein, wie sich das alles so entwickelt, gerade auch wenn man dann mal schaut, wen sie für den Bereich der Profis dann im Endeffekt verpflichten, ob sie es weiter, wie es aktuell ist, machen oder ob sie dann doch noch jemanden finden. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird sich halt alles erst so mit der Zeit zeigen, wie sich das alles entwickelt und wie erfolgsversprechend das auch alles ist, was sich dadurch sozusagen erhoffen.
Aber es ist erstmal ein Weg, mit dem du fein bist, oder hast du den Abschied von Kreuzer nicht verstanden?
Doch, also ehrlich gesagt habe ich ihn schon verstanden, wenn man sich jetzt mal so die Transfers anschaut. Ich glaube, Transfer Marius Gersbeck ist da jetzt auch so ein Sinnbild für, auf die wir vielleicht noch später zu sprechen kommen. Deshalb habe ich schon verstanden, dass man sich von ihm getrennt hat. Natürlich ist die Art und Weise, wie man sich getrennt hat, nochmal was ganz anderes. Ich glaube, da habt ihr schon auch drüber gesprochen. Aber ich würde sagen, die Trennung von Oliver Kreuzer war an sich richtig. Aber ob man jetzt, wie gesagt, mit diesen drei Bereichen gut fährt, wird sich halt meiner Meinung nach erst in der Zukunft zeigen.
Ja, also ich glaube, also meine Ferneinschätzung wäre da halt, dass es gibt viele Beispiele, wo es nicht unbedingt gut war, wenn sich viel Macht oder viel Entscheidungsgewalt auf eine Person konzentriert hat. Das hat jetzt, glaube ich, zuletzt auch der Neuzugang der zweiten Liga Hertha BSC festgestellt, dass es, glaube ich, nicht unbedingt gut war, Freddy Bobic zwischendurch als sportlich Verantwortlichen einzusetzen, der da ja wirklich viel Macht an sich gerissen hat und seine Entourage installiert hat, woran jetzt auch die aktuelle sportliche und allgemeine Führung noch immer zu knapsen hat. Von daher kann das, glaube ich, grundsätzlich nicht schaden, wenn man da die Entscheidungsgewalt ein bisschen verteilt. Aber ich glaube, trotzdem sollte es jemanden geben, der für diesen Hauptbereich der Profis die Verantwortung trägt. Das sollte sicherlich nicht auf Dauer auf mehreren Schultern lasten. Und Carsten Rotenbach, ich weiß nicht, warum er abgesagt hat, hat ja auch eine St. Pauli-Vergangenheit. Wäre sicherlich immer schön für unsere Rubrik Neues von den Alten gewesen, da mal zu schauen, wie er sich so beim KSC schlägt. Aber da gibt es ja später in den Transfers noch jemand anders, auf den wir dann in Zukunft schauen können. Denn besagte Transfers, da es ja kein Geschäftsführersport gibt, der dafür verantwortlich zeichnen würde, liegt im Moment in der sogenannten Taskforce Sport. Das sind Michael Becker, Christian Eichner, Zlatan Bajramovic, Nechat Aygün, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Sebastian Freis und Michael Bischoff. Die leiten quasi derzeit die sportlichen Geschicke, richtig?
Ja, das stimmt.
Gut, dann habe ich das ja zumindest alles richtig recherchiert und dann können wir ja mal auf exemplarisch so ein paar Wechsel schauen. Wie gesagt, das Transferfenster ist ja noch eine ganze Weile offen, auch wenn natürlich wahrscheinlich alle Vereine hoffen, dass sie es einigermaßen früh oder rechtzeitig zumindest in Großteilen in trockenen Tüchern haben. Aber wir müssen natürlich sprechen über den Wechsel von Marius Gersbeck. Da habe ich auch den Saisonrückblick der Kollegen von den Wildparkbuddlern, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ihr das hört, in der Vorbereitung mir angehört. Und da gab es wohl unterschiedliche Reaktionen. Also er wechselt zu Hertha BSC, mit denen er ja eine Fanfreundschaft hegt. Aber es waren wohl nicht alle im KSC-Fanlager so begeistert, dass man jetzt da in der gleichen Liga spielt und der ja doch sehr geschätzte, so wie ich es verstanden habe, Torhüter dann zum, zumindest für diese Spielzeit Konkurrenten wechselt. Wie ordnest du das für dich ein?
Ja, also ich glaube, wir alle waren ziemlich traurig erstmal über den Wechsel, weil Marius Gersbeck einfach wirklich auch eine Identifikationsfigur geworden ist bei uns in der Mannschaft und einfach wirklich ein guter Rückhalt war. Ja, ich glaube, ich selber kann es ihm gar nicht verübeln. Ich meine, Hertha ist sein Heimatverein und wenn dein Heimatverein dich anfragt und du die Möglichkeit hast, dann glaube ich, überlegt man zwar kurz, aber ich meine, im Endeffekt würden wahrscheinlich viele diesen Schritt gehen, den Marius Gersbeck gegangen ist. Ich denke mal, Hertha will ja bestimmt eigentlich auch wieder oben mitspielen um den Aufstieg und wenn man dann die Möglichkeit hat, warum nicht? Mir war es wichtig, dass der KSC erstmal für einen Ersatz gleichzeitig sorgt, den haben wir ja auch gefunden. Klar muss man erstmal schauen, wie gut der Ersatz ist und alles, aber so aus den Kreisen habe ich gehört, dass der Drehbus gut sein soll, dass wir da einen guten Ersatz gefunden haben. Ich glaube, das Ganze, was ziemlich aufgestoßen ist, ist halt einfach diese Art und Weise des Wechsels, dass es eben einen Vertrag gegeben hat, der diese Ausstiegsklausel beinhaltet hat, das ja aber auch erst ziemlich spät rausgekommen ist mit der Ausstiegsklausel. Und da man eigentlich gedacht hat, dass Gersbeck bis 25 verlängert hat, jetzt aber doch diese Ausstiegsklausel durch eben besagten Oliver Kreuzer darin eingebaut wurde, ist es dann halt so eine Sache, dass man in der Hinsicht einfach machtlos war, weil sozusagen das ja alles in Herthas und in Gersbecks Händen lag und man selber da nicht dann viel mehr mitzureden hatte. Aber ich, wie gesagt, ich ihm selber kann es ihm nicht verübeln. Ich hätte an seiner Stelle wahrscheinlich, wäre ich genau den gleichen Schritt gegangen. Und man hat ja aber trotzdem gesehen, wie viel Dankbarkeit die KSC-Fans ihm eigentlich entgegenbringen. Ich glaube, bestes Beispiel war das St. Pauli-Heimspiel. Das war ja unser letztes Auswärtsspiel und da war ja eigentlich schon so gut wie sicher, dass er geht. Und ich finde, man hat gerade im Stadion auch nach dem Spiel gemerkt, dass keiner ihm das jetzt so ganz übel nimmt und wie viel Dankbarkeit dann, wie gesagt, eigentlich von unserer Seite, von Seiten der Fans da gegenüber Marius Gersbeck herrscht. Und ich glaube, er wird auch Gebühren empfangen dann, wenn er wieder in den Wildpark kommt mit Hertha. Von daher, wie gesagt, ich glaube, keiner kann es ihm so richtig verübeln am Ende.
Also von deiner Seite auf jeden Fall kein böses Blut. Ich habe das natürlich damals beim letzten Heimspiel nicht mitbekommen, weil ihr ja komplett auf der anderen Seite seid. Also ich habe gesehen, dass das da auch gefeiert wurde, was ja auch mit Platz 7 am Ende durchaus legitim ist, dass man da die Mannschaft feiert. Aber wir waren natürlich mehr damit beschäftigt, unsere eigene Mannschaft zu feiern. Und von daher, sollte es da irgendwelche Gersbeck-Rufe gegeben haben, habe ich sie nicht, sind sie auf der Südkurve nicht angekommen. Gut, das wäre eine Personalie, die ich in Sachen kommender Kader ansprechen wollen würde. Und die nächste wäre Lars Stindl. Und ich mache das mal so ein bisschen, das habe ich bei den Kollegen vom Kadett-Podcast in Nürnberg gelernt. Eine typische Sportreporter-Frage stelle ich sie mal oder Sportreporter-Innen-Frage. Ja, was macht die Rückkehr von Lars Stindl mit dir?
Mich macht sie einfach nur glücklich, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da kann ich wieder für viele KSC-Fans sprechen, dass jeder da komplett glücklich ist drüber, dass Lars Stindl zurückkehrt. Ich glaube, da kann ich auch für viele sprechen, dass er es eigentlich auch gut und gerne noch ein Jahr in der ersten Liga hätte schaffen können vom Niveau her. Aber da merkt man einfach mal wieder, finde ich, was für eine große Persönlichkeit ist und auch was für ein guter Spieler ist. Ich meine, klar, Karlsruhe ist ein Heimatverein. Er kehrt wieder zurück zu seinen Wurzeln, aber er hätte natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen können. Und ich glaube, qualitativ gesehen und natürlich auch menschlich ist Lars Stindl einfach eine Riesenbereicherung für uns. Da kann man nichts dagegen sagen. Er wird auf jeden Fall nochmal ordentlich Qualität in die Mannschaft bringen. Er wird eine neue Führungsfigur auch wieder bei uns sein und auch eine Identifikationsfigur. Ja, deshalb. Und selbst wenn er nur 60 Minuten spielen kann oder 70 Minuten, selbst das wird uns schon so viel weiterhelfen einfach. Deshalb, mich macht dieser Wechsel auf jeden Fall sehr glücklich.
Ja, ich denke, von außen betrachtet, das wird nicht nur dir alleine so gehen, sondern da wird er sicherlich mit offenen Armen empfangen werden und sicherlich auch sein Schärflein dazu beitragen in der kommenden Saison, dass es für euch hoffentlich ganz gut ausgeht. Ich hatte eben schon die Rubrik, die wir bei uns bei Millanton haben, angesprochen, Neues von den Alten. Da müssen wir in Zukunft auf Marcel Beifuß gucken. Der wechselt nämlich vom Millantor in den Wildpark. Und hast du zu ihm vielleicht auch schon eine kleine Einschätzung oder wartest du erstmal ab, was er so, ich meine, ist auch noch sehr jung, weiß auch gar nicht, ob er da schon bei euch schon von Anfang an eine Rolle spielen könnte oder ob er da eher so als Backup geholt wurde. Wie würdest du das einschätzen, weil du näher dran bist?
Ja, also tatsächlich hatte ich ihn vorher so gar nicht auf dem Schirm bisher vor dem Wechsel. Er ist einerseits sehr jung, was aber meiner Meinung nach auch nicht schlecht ist. Also ich glaube, wir brauchen immer junge Innenverteidiger auch. Er wird es, glaube ich, ziemlich schwer haben, erstmal jetzt noch, gerade da wir ja schon Kobalt und Franke hatten, wir jetzt noch gestern Robin Baumuth verpflichtet haben. Deshalb wird es für ihn, glaube ich, erstmal sehr schwierig und er wird am Anfang erstmal als Backup fungieren, aber ich glaube, er wird genauso Chance wie alle anderen bekommen und wer weiß, vielleicht überrascht er mich ja positiv und Anfang der Saison werde ich ihn direkt auf dem Schirm haben. Ich bin mal gespannt, ich lasse mich überraschen und schau mal, was der Junge so kann.
Ja, also er hat jetzt auch bei uns, bei den Profis, jetzt noch nicht so viele Minuten sammeln können. Da waren halt auch andere eher vor ihm gesetzt, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war auf jeden Fall immer sehr vielversprechend und ja, ich persönlich hätte mir halt gewünscht, dass man auch mit so jungen, entwicklungsfähigen Spielern weiterarbeitet. Hätte mir vielleicht gedacht, okay, man macht da ein Leihgeschäft oder so, aber ja, jetzt ist er bei euch und wir beobachten gerne aus der Ferne, was mit ihm so passiert. Gut, dann geht's erstmal kurz weiter. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist es um den Fußball der Frauen beim KSC bestellt?
Also bei uns gibt es eigentlich schon relativ lange eine Frauenmannschaft. Also auf jeden Fall auch schon, als ich damals angefangen habe, Fußball zu spielen. Und das ist schon 20 Jahre her. Ich glaube, wir haben inzwischen 3 Frauenmannschaften und 2 B-Mädchenmannschaften. Ja, die erste Frauen spielen bei uns in der Regionalliga, also gar nicht so schlecht. Die haben, glaube ich, ziemlich Mittelfeld abgeschnitten letzte Saison. Natürlich kann im Frauenfußball meiner Meinung nach immer noch mehr ein Stück Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das finde ich immer sehr wichtig, aber ich glaube, der KSC ist da auf jeden Fall auf einem guten Weg, hat seine Frauenmannschaften gut etabliert und dadurch, dass sie auch in der ganzen Liga verteilt sind, bietet es halt auch Mädchen oder Frauen, die vielleicht gerne mal zum KSC wechseln wollen, aber jetzt nicht so hoch spielen können, eine gute Chance, beispielsweise in der Kreisliga bei den Frauen vom KSC zu spielen. Daher denke ich mal, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind mit dem Frauenfußball.
Da sehe ich auf jeden Fall Parallelen zum Geschehen beim FC St. Pauli. Also da ist auch in den letzten Jahren einiges passiert und jetzt zuletzt haben die ersten Frauen den Hamburger Pokal gewonnen und es gibt auch mittlerweile einen ganz guten Unterbau, so was meine Einschätzung als Fan angeht. Ja, aber ist doch schön, dass da auch bei euch was passiert und ja, da würde ich dir ganz beipflichten, dass da immer auch noch Luft nach oben ist. Aber da ist, glaube ich, sind zumindest bei uns und hoffentlich auch bei euch entscheidende Personen dran, dass das da vielleicht auch noch ein bisschen weiter vorwärts geht. Dann schauen wir noch mal kurz zurück auf die vergangene Saison, denn bei dem 4:4 in der Hinrunde, kurz vor der Winterpause, gab es ja diese, ich nenne sie mal Rauchchoreo. Und dazu hat uns Regner im Blog eine Frage gestellt, die sich so ein bisschen mit dem Nachgang dieser Situation beschäftigt, weil also auch Fußball Deutschland ist ja damals bekannt geworden, dass Fanbeauftragte Personen ja dazu genötigt wurden oder aufgefordert wurden, eine Aussage zu machen, wer da beteiligt war und so weiter. Und er fragt jetzt einfach, wie ist das Verhältnis zwischen Fans und Verein, beziehungsweise wie hat sich selbiger, also der Verein, eigentlich bei der Geschichte um die Fanbetreuungsaussagen nach der St. Pauli-Choreo, der ist also diese besagte Rauchchoreo bei eurem Heimspiel, verhalten?
Ja, genau. Also danach wurden auf jeden Fall die Personen identifiziert, die dafür verantwortlich waren. Das wurde ja auch gefordert. Und Ultras und Verein haben sich an den Tisch gesetzt zusammen. Die Ultras haben sich dann entschuldigt natürlich, wollten auch die Kontaktaufnahme dann zu den Verletzten suchen. Und dadurch, dass der KSC erstmal von einer härteren Strafe abgesehen hat, ich glaube sozusagen die Sanktion war dann erstmal, dass es eine Bewährungsauflage sozusagen gab, dass sich das alles angeschaut wurde. Und wäre sowas nochmal vorgefallen, dann wäre unser S3-Block, also der Fanblock, für 3 Spiele gesperrt worden. Eigentlich wurden auch erstmal großflächige Choreos untersagt, aber ich glaube, es hat sich eigentlich alles beruhigt, wie man dann auch beim Spiel gegen Kaiserslautern nämlich gut sehen konnte, war dann wieder eine großflächige Choreo von der Fanszene organisiert worden. Daher hat sich das, glaube ich, alles dadurch, dass die Ultras auch sehr einsichtig waren, sich entschuldigt haben und nichts weiter vorgefallen ist. Danach noch hat sich das soweit dann alles erstmal wieder beruhigt.
Ja, also ich war selber bei dem Spiel nicht anwesend, aber was ich so mitbekommen habe, dass das einfach, glaube ich, ein bisschen, also ohne das verharmlosen zu wollen, weil natürlich sind da Menschen durch massive Rauchentwicklung zu Schaden gekommen, aber ich glaube, das ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Ne? Das war einfach eine unglaubliche Rauchentwicklung und zwischendurch war der ganze Platz überhaupt nicht mehr ersichtlich. Aber ist ja gut, wenn sich da alle Beteiligten mal zusammengefunden haben und da versucht haben, Lösungswege zu finden. Ich habe noch nicht, kleiner Transparenzhinweis, noch nicht mit dem Kollegen von Hansa Rostock gesprochen, die ja gerade in Bezug auf St. Pauli durchaus einen Maßnahmenkatalog zu erwarten haben, aber hört dazu gerne mal in das Segment mit Uwe von Hansa Rostock rein. Genau, ich hoffe, Regner, deine Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Ansonsten, wende dich gerne an mich oder uns oder an die Kollegen von den Wildparkbrotlern vielleicht auch oder an Marie. Vielleicht kann sie ja da noch ein bisschen was recherchieren, sollte das nicht der letzte Stand der Dinge sein. Dann könnten wir eigentlich schon so ein bisschen einen Vorausblick wagen. Schließlich ist das eine Saisonvorschau und in den ersten 4 Pflichtspielen erfahrt erstmal zum VfL Osnabrück, dann empfangt ihr den anderen Verein aus Hamburg. Dann geht's in geht's nach Saarbrücken im Pokal und dann nach Wien-Wiesbaden. Wie blickst du auf das Auftaktprogramm des KSC?
Ja, also ich würde mal sagen, es ist nicht das leichteste Auftaktprogramm. Wir haben in den ersten vier Spielen, bei den ersten drei Ligaspielen, haben wir zwei Aufsteiger mit dabei und beides Mal spielen wir auswärts, also bei den beiden Aufsteigern. Wird sich zeigen, wie das so abläuft. Und ich glaube, ja, HSV ist jetzt auch nicht der leichteste Gegner so direkt. Klar, erstes Heimspiel für uns ist natürlich immer von Vorteil, aber ich würde mal sagen, es ist nicht das leichteste Programm. Es wird sich direkt aber meiner Meinung nach dann auch nach den ersten drei Spielen erstmal abzeigen, in welche Richtung es geht. Gerade eben, weil man gegen zwei Aufsteiger spielt, die halt eigentlich erstmal gegen den Abstieg ja meistens spielen, beziehungsweise erstmal daran orientieren nach Klassenerhalt. Ja, und Saarbrücken ist jetzt ja meiner Meinung nach auch nicht der leichteste Pokalgegner. Ich glaube, hat man ganz gut gesehen. Das letzte Mal sind wir gegen Saarbrücken damals rausgeflogen, als wir gegen die gespielt haben. Deshalb, es wird, glaube ich, eine gute Bewährungsprobe werden für die Mannschaft. Man wird sehr schnell sehen, wo es hingeht. Ja, ich gehe da jetzt nicht hochjauchzend rein und sage, wir holen da irgendwie 6 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Aber ja, also 4 Punkte sollten schon mindestens eigentlich Pflicht werden. Und Pokal natürlich weiterkommen, aber natürlich auch Saarbrücken auf gar keinen Fall unterschätzen.
Ja, ich glaube, Saarbrücken war auch tatsächlich, ich glaube, sie mussten erst gegen Ende der dritten Liga abreißen lassen. Die waren auch lange unter den, ja, zumindest Top 6, Top 7 oder so. Ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, wo sie letztendlich abgeschlossen haben. Aber die waren auf jeden Fall auch lange Zeit Kandidat, da zumindest oben mitzuspielen. Von daher, ja, unterschätzen sollte man die auf keinen Fall. So, dann solltest du ja, genau wie meine anderen Gäste, deinem Verein 3 Hausaufgaben aufgeben. Und die erste Hausaufgabe hast du genannt, die Neuzugänge gut integrieren und flexible Spielsysteme entwickeln.
Ja, ich glaube, das ist noch aus der Philipp-Hofmann-Zeit, vor allen Dingen das mit den flexiblen Spielsystemen. Damals haben wir einfach hoch und weit gespielt auf Philipp Hofmann. Das hat sich letzte Saison schon auf jeden Fall gebessert, aber ich finde gerade, wenn wir Spiele hatten gegen Mannschaften, die sich einfach hinten reingestellt haben und wir selber das Spiel machen mussten, hat man einfach gesehen, dass es uns noch ziemlich schwer fällt und da sehe ich einfach noch sehr großen Entwicklungsbedarf und auch Entwicklungspotenzial bei uns. Ja, und ich glaube, die ganz normale Aufgabe ist einfach immer Neuzugänge gut integrieren. Ich meine, ich hoffe mal noch, dass wir noch einen Stürmer vorne holen nach dem Abgang von Kaufmann, aber ja. Allein irgendwie Lars Stindl in unser Spielsystem mal schauen. Auch nicht einfach, dass sich alles um Stindl dreht, sondern dass wir trotzdem weiter flexibel spielen. Ich meine, wir haben noch 10 andere Spieler auf dem Platz. Und dass wir einfach schauen, dass wir so flexibel wie möglich werden, dass wir unangenehm werden und dass wir aber auch einfach dann anpassungsfähiger werden und nicht dann irgendwie an unsere Grenzen stoßen. Wie gesagt, wenn gerade Mannschaften einfach kommen, die sich erstmal hinten reinstellen komplett.
Okay, deine zweite Hausaufgabe nennt sich einfach nur Derby-Sieg. Ausrufezeichen.
Ja.
Erkläre uns das.
Ich glaube, das ist noch so ziemlich durch das Ende der letzten Saison begründet. Da hatten wir zwar schon unseren Klassenerhalt sicher, aber man hat einfach gemerkt, wie wichtig so ein Derby-Sieg einfach ist und wie viel das den Fans gibt, aber auch der Mannschaft. Hinspiel haben wir gegen Lautern verloren, Rückspiel haben wir dann gewonnen und deshalb wünsche ich mir einfach für die nächste Saison, dass wir beide Spiele gegen Lautern gewinnen und ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie so am Ende der Saison ist oder so, gibt es der Mannschaft immer nochmal so einen kleinen Kick, man hat nochmal was, auf das man hinarbeiten kann und ja, ich glaube, Derby-Siege sind einfach immer schön. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr gegen HSV spielt, das ist nochmal ein ganz besonderes Spiel, deshalb einfach mal Derby-Siege, beide Spiele gewinnen.
Ja, das kann sicherlich jeder Verein, der ein Derby in der Liga zu erwarten hat, unterschreiben. Darf ich kurz eine Anschlussfrage stellen? Die wäre nämlich, was wäre größer? Also angenommen, der VfB Stuttgart würde in der gleichen Liga spielen. Was wäre größer, Lautern oder Stuttgart?
Stuttgart.
Okay, habe ich mir fast gedacht, aber dann nehmt ihr jetzt quasi das kleinere Derby auch gerne hin und möchtest es gerne gewinnen.
Ja.
Okay. Habe ich quasi gerade eine übersprungen, um die Emotionen noch so ein bisschen einzufangen. Und wir sprechen noch über die letzte Hausaufgabe, die da heißt, konstante Saison zu spielen mit Ruhe in allen Bereichen. Und da können wir vielleicht noch so ein bisschen den Bezug nehmen auf, ja, die Entlassung von Kreuzer, die ja anscheinend auch nicht so, ja, gut gelungen ist. Du hast, glaube ich, auch bei Gersbeck gesagt, dass ja, das mit der Kommunikation, das hätte man auch besser machen können. Das spielt ja auch in eine Ruhe in einem Verein mit rein, wenn man halt Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das ist ja vollkommen legitim. aber die müssen ja auch richtig kommuniziert werden. Also das wären so meine zwei Cents in dieser Thematik.
Ja, genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, letzte Saison war schon vergleichsweise eine relativ ruhige Saison für uns. Aber bestes Beispiel Oliver Kreuzer, dass man einfach schaut, dass man sowas in der Zukunft anders angeht, dass man das Ganze anders handhabt, dass dann eben nicht wieder so ein Ruck durch den ganzen Verein geht und man dann irgendwie gefühlt wieder erstmal schauen muss, wie macht man das alles, sondern das alles einfach ganz anders handhabt. Ich glaube, beste Beispiel ist einfach, dass wir auch damals, als jetzt in der Saison, als es nicht so gut lief, wir trotzdem am Trainer festgehalten haben. Das zeigt eigentlich schon, wie viel Ruhe und Konstanz inzwischen im Verein drin ist. Ich glaube, Christian Eichner ist jetzt seit über 3 Jahren bei uns Trainer, was jetzt, finde ich, relativ lange Zeit ist, wenn man andere Vereine anschaut. Und dass man einfach den Weg, den man mit Christian Eichner geht, auch wenn es mal nicht so gut läuft, weiterhin verfolgt und dass man das Ganze mit Eichner eigentlich so als Vorbild nimmt, dass es, auch wenn es mal nicht so gut läuft, man trotzdem ruhig bleibt, man an Menschen festhält. Ja, und dass man aber auch als Fans dann nicht direkt, ich glaube, dieses typische Fan-Dasein öfters mal, wenn es mal nicht so läuft, ja, dann wird direkt gegen den Trainer geschossen, es klappt nicht mehr, Trainer raus, dass man davon vielleicht auch mal abrückt, weil das kam damals auch wieder total auf überall und ich meine, am Ende sind wir 7. geworden und das war einfach, zeigt dann mal, wie richtig die Entscheidung war, am Trainer festzuhalten und dass man da vielleicht auch mal von der Fanseite ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt, wenn es mal nicht so läuft.
Ja, und ich meine, es zeigt ja auch, dass wir halt in der letzten halben Stunde wenig bis gar nicht über Eichner gesprochen haben. Ich glaube, nur in der Taskforce Sport ist sein Name gefallen und sonst haben wir halt gar nicht seine Person weder in Frage noch gestellt noch überhaupt thematisiert. Das spricht ja dafür, dass er da eigentlich an sich einen ganz guten bis sehr guten Job macht. Gut, dann kommen wir schon zur Abschlussfrage, Marie, und die lautet, welcher Gegenstand aus der Schule wird die kommende Saison deines Vereins verkörpern?
Ja, ich musste ein bisschen überlegen, was eigentlich ganz lustig ist, weil ich ja an der Schule arbeite in meinem Referendariat, aber mir ist gar nicht direkt was eingefallen. Letztes Endes habe ich mich für den Apple TV bzw. den Beamer entschieden, weil gerade in meinem Alltag habe ich einfach oft mal so die Erfahrung, entweder läuft der komplett gut, man kann sich drauf verlassen und alles läuft am Schnürchen, oder es ist einfach ein kompletter Komplettausfall, Totalausfall. Und das erinnert mich manchmal so an KSC. Es gibt Spiele, da läuft alles super, aber dann hat man auch Spiele, da sind sie einfach die komplette Mannschaft ein Totalausfall. Man fragt sich, was sie gemacht haben. Und ja, ich glaube, man kann Spiele vorher gar nicht einschätzen bei uns. Man muss sich immer überraschen lassen, was da so auf einen zukommt. Entweder super oder Totalausfall. Zwischendrin gibt es meistens nicht so viele Spiele, deshalb habe ich mich dafür entschieden.
Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Frage überhaupt an alle Gäste gestellt habe, weil ich selber halt im Ganztag an der Grundschule arbeite. Also ich übernehme dann halt die Kinder quasi von dir, wenn du sie vom Vormittag abgegeben hast. Und ja, also von daher technische Ausstattung an Schulen kenne ich durchaus gut und ja, war so die Grundlage, weshalb ich so in den Bereich Schule gehen wollte und du zum einen Hausaufgaben aufgegeben hast und überlegt hast, welchen Gegenstand das dann sein könnte. Genau, aber ja gut, also zwischen Totalausfall und funktioniert perfekt ist wahrscheinlich alles dabei, aber wer wüsste das besser als Fans des FC St. Pauli? Marie, wir machen das Segment langsam zu und du darfst noch den Schlusssatz loswerden. Es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn?
Wenn wir auf jeden Fall wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Ich finde, gerade weil wir jetzt in der letzten Saison Platz 7 haben, sollte man auf jeden Fall eigentlich daran anknüpfen, schauen, dass es einstellig wird. Ja, und das einfach ruhig bleibt im Verein. Und ich glaube, ich habe noch dazu geschrieben, wenn wir am Ende wieder vor Kaiserslautern landen in der Tabelle. Ich glaube, es hat auch wieder was mit dem Derby-Sieg zu tun. Das war letzte Saison am Ende einfach nur so mal so ein schönes Gefühl, dass man am Ende doch noch vor denen gelandet ist. Deshalb will ich das für nächste Saison auch wieder haben und dann wäre das alles für mich eine sehr erfolgreiche Saison.
Ja, das steht da tatsächlich und ja, also kann ich durchaus nachvollziehen, wobei, also es konnte ja vor der Saison auch keiner damit rechnen. Also kurz aus Transparenz, ich nehme gleich direkt im Anschluss in unser Gespräch, das Gespräch mit dem Kollegen aus Kaiserslautern auf. Da konnte ja auch keiner mit rechnen, dass die am Ende auf 9 rauskommen als bester Aufsteiger. Also das war ja wirklich eine sehr souveräne erste Saison. Das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber so viel Wertschätzung würde ich dem dann doch entgegenbringen. Und genau, wir fahren ja direkt am ersten Spieltag auf den Betzenberg. Mal schauen, wie das wird. Marie, ich danke dir für deine Zeit und ja, wünsche dir eine erfolgreiche Saison.
Ja, danke für die Einladung und euch auch eine erfolgreiche Saison.
Dankeschön, mach's gut.
Tschüss.
Am 12. Spieltag geht es auswärts zur Sportvereinigung aus Elversberg. Dennis ist 1984 in St. Ingbert geboren, was keine 3 Kilometer Luftlinie von der Ursa Farm Arena an der Kaiserlinde entfernt liegt. Seit 2012 ist er mit Leidenschaft bei der Spielvereinigung Elversberg dabei und hat schon einige Nerven verloren. Außerdem ist er Vater, Erzieher und Lebemann. Manche bezeichnen ihn auch als den Elversberg-Aufklärer auf Twitter, da es anscheinend sonst keine aktiven Fans auf dieser Plattform zu geben scheint. Nach dem Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga erscheint sein Fazit absolut logisch. Einfach nur geil.
Mit einem direkten Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga darf ich jetzt einen Vertreter der Sportvereinigung Elversberg 07 begrüßen. Moin Dennis.
Hi, servus.
Habe ich das so richtig gesagt oder muss ich noch üben im Laufe des Gesprächs?
Naja, das passt schon. Das kriegen wir hin. Wir wachsen wir gemeinsam rein.
Okay, dann lass uns doch, bevor wir auf die kommende Saison gucken, erstmal zurückschauen. Du hast gesagt, die letzte Saison war einfach geil. Ihr seid, wie gesagt, direkt durchmarschiert von der 4. in die 2. Liga. Vielleicht gucken wir deshalb auch erstmal auf die vorletzte Saison. Wie kam es denn überhaupt dazu aus deiner Sicht, dass man jetzt da so durchmarschiert ist?
Und der Durchmarsch, den hatte keiner auf dem Zettel, muss man ganz klar so sagen. Der Plan war natürlich, und das ist auch von Vereinsseite ja schon lange kommuniziert, dass man irgendwann in der zweiten Liga landen möchte. Auch der Drittliga-Aufstieg wurde ja schon über die letzten 10 Jahre immer wieder angepeilt. War ja schon einmal dabei, der Verein. Es hat sich halt hingezogen. Das liegt vielleicht einerseits an der Regionalliga-Geschichte an sich. Ist ja auch ein großes Thema, wer da wann wie aufsteigen darf und wann wieder nicht. Scheiden sich ja die Geister. Und in der letzten Saison hat es dann endlich mal geklappt, nach vielen Anläufen, in denen es halt schiefgegangen ist. Der Verein spielt ja jetzt in der Südwest immer oben mit, in der Regel. Es gibt natürlich immer mal 1-2 Jahre dazwischen, wo es dann wieder eher so Platz 6, 7, 8 geworden ist. Aber es war immer ganz klar, wie die Vereine da unten drin stehen, wie Offenbach, wie Ulm, wie Steinbach-Haiger jetzt, Saarbrücken, Mannheim, die es ja dann geschafft haben, war die SV Elversberg halt auch immer mit da oben dabei.
Ja, das durften wir vor mittlerweile 3 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals schmerzlich erfahren, dass ihr durchaus ein nicht zu unterschätzender Regionalligist damals wart. Da habt ihr uns damals mit 4-2 nach Hause geschickt. Ja, das war bisher das einzige Aufeinandertreffen überhaupt. Und sicherlich hat auch ein... Ja, wie groß der Anteil ist, wirst du mir gleich erzählen. Zu bestimmten Anteil der Trainer Horst Steffen, der seit Oktober 2018 bei euch ist und jetzt gerade der dienstälteste Trainer seines Vereins der gesamten zweiten Liga, weil er halt eben schon so lange da ist. Ja, wie beurteilst du seine Arbeit und seinen Anteil an diesem Erfolg der letzten Jahre?
Der Anteil am Trainer ist natürlich groß, muss man ganz klar sagen. Er hat die Mannschaft damals in einem Zustand übernommen, nachdem das Jahr davor schon nicht so gut war. Das war halt dieses Zwischenjahr nach den beiden Wiesinger Jahren, in dem wir zweimal an der Regionalliga-Relegation gescheitert sind und dann halt wirklich so ein Neustart war. Und mit dem Trainer, der damals verpflichtet wurde, das war dieser, ich glaube, Carsten Neitzel hieß er, das hat nicht so funktioniert. Daraufhin hat der Sportdirektor Seitz das ein bisschen übernommen. Da war der Unmut schon ganz groß, dass man mit dem dann auch in die neue Saison gestartet ist. Und das lief am Anfang halt gar nicht. Und daraufhin wurde das halt im Oktober beendet, dieses Verhältnis, und dann kam Horst Steffen. Die Mannschaft blieb die gleiche. Man konnte ja im Oktober, November jetzt nicht einfach neue Spieler verpflichten oder sonst was. Er hat mit dem Material gearbeitet, was er bekam, und hat diese Truppe sozusagen geformt. Und da muss man halt auch sagen, was da vielleicht auch mit dem Durchmarsch so ein bisschen zu tun hat. Wir haben halt sehr viele Spieler im Verein, die kurz nach dem Trainer kamen oder auch schon da waren, als der Trainer kam. Und damit halt einfach, das Wort Team, die Mannschaft, da sehr groß geschrieben wird.
Okay, und jetzt hat es halt am Ende Hat es jetzt zum Aufstieg in die zweite Liga gereicht, nach mehreren Anläufen, wie du sagst, erstmal aus dieser Regionalliga rauszukommen. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, also sowohl ich als auch die HörerInnen, denke ich, deinen Verein erstmal ein bisschen kennenlernen. Vom Namen überhaupt erstmal, dass es die SV ist und nicht der SV. Angefangen über, ja, erstmal die Frage, was ist das für ein Verein? Wo seid ihr verortet? Wie ist das? Ja, da habe ich ganz viele Fragen auch vom Nick bekommen, der den Fußballfrequenz-Podcast macht, ehemals Hörfehler-Podcast. Da geht es so ein bisschen um, ja, Mitglieder, Mitsprache, das Stadion. Wie ist das, hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Seid ihr ein Familienverein? Was seid ihr für ein Verein? Ordnet doch für uns einfach mal die Sportvereinigung 07 Elversberg ein.
Also Familienverein ist eigentlich auch, glaube ich, ein Stichwort. Wir haben ja das Glück oder auch muss man einfach so sagen, dass die Familie Holzer sich in diesem Verein seit Ende der 80er stark engagiert. Natürlich dadurch noch das Glück, dass diese besagte Familie einfach auch einen schönen Pharmakonzern hinter sich hat, der einfach ein bisschen Kleingeld dann mit da reinbuttert. Das ist einfach auch faktisch. Jetzt sind wir aber auch nicht so das Modell, wenn wir jetzt gerade so bei Mitgliederversammlungen sind. Mitgliederversammlungen finden statt, die Mitglieder haben dort Zugang. Jeder hat ein Stimmrecht, was auch zum Beispiel Vorstandsgeschichten angeht. Es ist jetzt aber natürlich auch so, dass es hier alles sehr harmonisch ist. Also dadurch gibt es hier keine Grabenkämpfe. Es gibt natürlich auch nicht diese riesige Fankultur, wie du sie jetzt in manchen größeren Städten hast. Ich glaube, wir haben jetzt mit der Drittligasaison erstmal die Mauer von knapp 1200 Mitgliedern erst erreicht. Und dementsprechend klein fällt das alles aus. Da kommen dann natürlich auch nicht alle 1200 Mitglieder auf die Mitgliederversammlung. Dennoch, wenn er jetzt auch gerade so die Frage stellt mit dem Stadionumbauten, was es da für ein Mitspracherecht gab. Ganz ehrlich, da gab es in diesem Fall jetzt gar keins, weil es einfach schnell gehen musste. Mhm. Der Verein hat geplant, natürlich, das Zielaufstieg wurde nie ausgegeben, aber irgendwann so Richtung Februar, März war natürlich klar, okay, wir müssen uns jetzt was überlegen, weil es geht vielleicht hoch und keiner hat Lust, bis nach Mainz zu fahren, um dort dann in einem Stadion zu spielen oder halt nach Saarbrücken, was ja jetzt im ersten Heimspiel leider so sein wird.
Ja.
Ja, da ging es einfach ganz klar los, Abriss, 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 Stahlrohrtribünen aufbauen und dann schauen wir weiter.
Okay, also hat quasi die sportliche Entwicklung die Planung des Vereins so ein bisschen überholt.
Ja, muss man ganz klar so sagen. Also da gehst du auch von aus einfach, weil dieser Aufstieg jetzt ist ja eine Sensation. Es ist ja nicht so, dass wir am Anfang der Drittligasaison jetzt mit 30 Millionen um uns geschmissen haben, irgendwelche talentierten Nationalspieler gekauft haben oder Jugendspieler oder Allstars, die für das letzte Kleingeld nochmal spielen können, sondern wir haben den Kader, den wir aus der letzten Saison hatten, zum größten Teil behalten. Das ist natürlich wurde der gut ergänzt. Ne? Wir haben die Neuverpflichtung letztes Jahr getätigt, wenn ich an Tore Jakobsen denke, ein Spieler, der dann gerne gekommen ist, weil er hier eine Möglichkeit gesehen hat, nochmal zu spielen, weil aufgrund seiner Verletzungshistorie andere Vereine da wohl eher nicht so überzeugt waren. Und wir jetzt das Glück hatten, hey cool, der hat die ganze Saison gepackt, hat starke Einsätze gezeigt. Du hast einen Rochelt gekriegt aus Ulm, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, mit da hätte keiner gedacht, dass der in diesem Jahr so durchstartet. Natürlich war der stark, das wussten wir, kannten wir ja auch aus der Regionalliga schon. Aber das war halt auch ein perspektivischer Spieler. Und da ist nicht, ja, wir haben da einfach aus unseren Mitteln, die natürlich aufgrund dessen, dass man immer hört, ja, da steckt der riesen Pharmakonzern hinten dran, geht jeder davon aus, da wird so viel Millionen reingebuttert wie nur möglich, ist halt nicht der Fall. Und wir sind halt auch mit einem der kleinsten Etats in diese Drittligasaison auch gestartet, mit dem Kader, der halt da war.
Oh. Okay, das passt ganz gut, weil mein Podcast-Kollege Luca hatte sich so ein bisschen gefragt, ob ihr jetzt das neue oder die neue TSG Hoffenheim werdet. So, das scheint dann deiner Meinung nach nicht der Fall zu sein, dass da jetzt jemand sagt, okay, ich möchte diesen Verein möglichst schnell nach oben bringen, sondern ja, der ist halt, so wie ich dich verstanden habe, schon seit Jahrzehnten, oder die Familie ist schon seit Jahrzehnten Förderer des Vereins und ja, man muss aber trotzdem immer noch relativ kleine Brötchen backen, habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, relativ klein schon. Und das nächste kommt halt dazu, es wird halt auch versucht, ein Sponsorennetzwerk drumherum aufzubauen. Ja, und dann kommen wir auch vielleicht wieder mehr zu diesem familiären oder auch zu diesem saarländischen. Du bist halt ein kleines Bundesland, du hast ja auch gar nicht auch größentechnisch gar nicht Optionen wie andere. Aber wir sind hier halt weit entfernt von einem Kühne von Hamburg oder von einem Hopp in Hoffenheim oder von einem Kind in Hannover, die dann ein größeres Mitspracherecht in allen Belangen haben. Das ist halt bei uns nicht so der Fall.
Trotzdem sitzt Holzer aber im Aufsichtsrat, ne?
Genau, er sitzt da im Aufsichtsrat, genau, ist eins der Mitglieder. Und sein Sohn begleitet halt jetzt das Präsidialamt. Na, auch schon seit Jahren, was er ja vorher auch gemacht hat.
Ja, also kann natürlich sein, dass daher so ein bisschen der Gedanke von Außenstehenden kommt, ne? Dass man so denkt, okay, der Hauptsponsor, dessen Namen oder dessen Firmenname auch der Stadionname ja, ist, dass klar. Man da so ein bisschen denkt, ah, okay, wie viel Einfluss hat er dann noch so und wie viel Macht nimmt er da an sich so? Aber wenn du das jetzt so einordnest für dich, dann ist das ja vollkommen okay. Mhm.
Ja, aber was da jetzt hinter verschlossenen Türen, ne, und wie da gemauschelt wird und wer da mit wem was sich die Hände reicht, das blickt ja keiner von uns hinten dran. Aber wenn man halt das Offizielle sieht und was man mitbekommt und was man lesen kann, dann sind wir halt noch weg von so einem Hoffenheim-Ding.
Und da will man ja vielleicht auch gar nicht hin. Jetzt haben wir so über die gesamte Struktur und so weiter gesprochen. Du hast gesagt, Fanszene ja auch überschaubar, 1200 Mitglieder bummelig. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie ist das denn da jetzt, wenn du jetzt in der vergangenen Saison da zum Heimspiel gegangen bist? Wie gestaltet sich das so in Elversberg?
Ja, dieses Jahr haben wir halt einfach auch mal gemerkt, dass die Infrastruktur am Stadion so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Wenn dann halt mal der Auswärtsblock auch voll ist, natürlich steht das Stadion halt auch direkt an der Autobahn und das ist auch alles schön und gut, aber der kleine Ort, der halt da nebendran liegt, ist halt völlig überfordert. Aber so ein Tag ist halt, ich meine, ich wohne fußläufig 10 Minuten weg vom Stadion. Ne? So ging das für mich ja auch hier los. Wir haben hier ein Haus gekauft im Ort. Davor wusste ich, dass es diesen Verein gibt, 2013, aber so das Interesse war halt nicht da. Im Saarland ist es ja oft so, du gehst entweder zur Landeshauptstadt bei den Leuchtturm oder du fährst halt nach Kaiserslautern in die Pfalz. Mhm. Waren für mich jetzt beides keine Alternativen zu der Zeit. Hat alles so seine Gründe. Und für mich war dann so, ja, du ne, support your local club, was man halt so gerne macht. Du wohnst hier, du läufst 10 Minuten ans Stadion. Du hast deine Freunde, du nimmst die alle mit. Und das Ganze wächst halt daran. Und du siehst halt auch, ne, das ist so diese Nachbarschaftsgeschichte. Wenn ich dann am Spieltag aus dem Haus gehe, dann ist so die halbe Straße steht schon da. Man grüßt sich, jeder weiß, aha, Schal an, Trikot an, auf geht's. Und der Pulk wird halt Richtung Stadion immer größer. Es ist halt wirklich noch so dieses, ja, man kennt sich. Aber das hast du im Saarland halt generell überall. Jeder kennt irgendwie jeden.
Ja, also alles noch ganz beschaulich. Und da hast du ja tatsächlich jetzt seit 10 Jahren hast du jetzt gesagt, wohnst du da, ne?
Also, ja, genau. Ja.
Dann hast du ja wirklich in den letzten 10 Jahren wirklich einiges an Entwicklung dann auch mitgemacht.
Ja, muss man so sagen.
Gibt es da so ein paar Schlaglichter, wo du sagst, oder wo du gemerkt hast, so, boah, jetzt wird das hier das Ganze irgendwie ein bisschen größer als damals, als wir 2013 hierher gezogen sind?
Ja, gut, es fing halt schon damit an, dass jetzt die Vereinsstelle zum Beispiel muss jetzt in den 2 Kilometer entfernten Nachbarort, weil es hier in der Gemeinde einfach keinen Platz mehr gab. Das ist, wir sind hier in einer der dicht besiedelsten Gemeinden im Ort, auch wenn es nur 14.000 Einwohner knapp hat. Aber es ist halt keine Baufläche mehr da. Und das ging ja mit dem Stadion so weiter. Irgendwann wurde neben dem Stadion der riesige Parkplatz gebaut. Dann gab es halt auch Großdiskussionen, oh, Wald muss weg. Ne? Es wird halt immer größer gemacht. Dann wurde die Haupttribüne auf einmal ausgebaut. Wenn ich an Bilder denke, man guckt ja mal ein bisschen früher, von vor 2010, da ist das alles noch begrünt. Ne? Da stehen da, wo jetzt die Haupttribüne ist, noch riesige Bäume und man sieht die Straße hinten dran nicht. Und da merkst du halt auch, dass im Umfeld einiges sich verändert. Das ist ja ganz klar, dass es halt auch professioneller wird. Und das nimmt ja dieses Jahr weitere Züge an. Jetzt wird ja das Stadion nochmal ausgebaut. Jetzt müssen Geschichten ums Stadion rum verändert werden. Wenn man das alles mal so sieht, allein die Medienlandschaft, die da aufgebaut werden muss, damit ja die Fernsehbilder schön sind und alles seinen Platz hat und jeder Medienvertreter auch weiß, wo er seinen Bus zu parken hat, in einem gleichen Bereich. Da schluckst du dann auch schon, wenn du siehst, was alles da passiert in einer kurzen Zeit.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir dann am 12. Spieltag bei euch zu Gast sind, wie sich das dann alles so gestalten wird. Wir haben jetzt schon beschlossen, dass wir auf jeden Fall mit dem Auto fahren werden, weil da passt vielleicht eine sehr komplexe Frage von Mario aus dem Blogbeitrag dazu. Er schreibt relativ ausführlich, er wohnt gerade mal 130 Kilometer von Elversberg entfernt und normalerweise sind solche Auswärtsspiele Pflichttermine für ihn. Aber nach einem Blick auf bahn.de hat er Bauchschmerzen bekommen und die schildern ihm quasi eine 45-minütige Busreise inklusive Umstieg und dann eine insgesamt fast vierstündige Anreise. Und deshalb fragt er, wie sehen die Verkehrskonzepte bei Zweitligaspielen aus? Wird es zum Beispiel Shuttlebusse von dem 6 Kilometer entfernten Hauptbahnhof in Neunkirchen? Da geht ja auch hier zum Beispiel Nick vom, von der Fußballfrequenz gerne hin zu Borussia Neunkirchen. Zudem interessiert ihn dann auch, ja, Stadion, das hast du ja schon ein bisschen angesprochen, dass da jetzt ganz viel, ganz schnell aus der Erde gestampft werden muss oder zumindest provisorisch mit Stahlrohrtribünen. Aber ja, dieses Thema Anreise, gibt's da schon Konzepte, wie man da ja doch einen, ich meine, es gibt ja durchaus Fanszenen, starke Vereine in der zweiten Liga, wie will man denen denn Herr werden sozusagen?
Ja gut, da ist man wohl, also ich habe jetzt heute nochmal erfahren, dass man da wohl auch in den Planungen ist. Es gibt ja noch einen zweiten Bahnhof hier in der Nähe, der ist 5 Kilometer weit weg in St. Ingbert. Das ist halt hier der Nachbarort. Und von dort aus ist wohl geplant, dann einen Shuttle-Service mit Bussen anzubieten. Wir haben ja jetzt auch ab diesem Jahr zum Beispiel, dass die Tickets jetzt auch endlich mal für den Nahverkehr hier gelten. Und das hatten wir bisher ja auch nicht. Das ist halt jetzt auch eine Neuerung, dass du dann halt den ganzen Tag die Öffis nutzen kannst. Mhm. Und das muss halt auch, anders geht's halt nicht. Ne? Also du hast nur die beiden Bahnhöfe in der Nähe. Die Autoanbindung ist im Moment noch die beste, muss man ganz klar sagen. Aber ja, da sind wir eigentlich guter Dinge, dass der Verein dran ist. Muss er auch, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ich muss nicht mir da 2.000, 3.000, 4.000 Plätze für einen Gästeblock hinsetzen, wenn die alle nicht anreisen können. Ne? Dann habe ich nichts gewonnen. Wie er jetzt auf eine 45-minütige Busreise kommt, das weiß ich nicht, in welchen Bus er da eingestiegen ist. Aber ja, also selbst bei der letzten Saison gab es ja noch die Standardbusse, die aus St. Ingbert oder Neunkirchen gefahren sind. Und da ist man, es sind 20 Minuten eigentlich schon eine Strecke, würde ich sagen. Wenn es aus Neunkirchen vielleicht mal 25 dauert, ja. Aber war, glaube ich, auch diese Saison für die meisten aus der dritten Liga noch gar nicht so interessant, wenn man das so beobachtet hat. Da lief halt schon wirklich sehr viel über PKW oder halt Fanbusse.
Ja, klar. Also müssen wir uns ja jetzt auch nicht auf Zahlen versteifen. Aber ich glaube, also steht halt sinnbildlich dafür, dass die Anreise sich derzeit noch ein bisschen problematisch gestaltet für viele wahrscheinlich.
Ja.
Und ja, muss man da mal sehen. Irgendwie werden da die Leute, die da hinkommen wollen, auch ankommen. Und als Verein versucht man da dann wahrscheinlich so schnell wie es geht nachzubessern, weil hatten wir ja eben schon, ne, dass einfach dann, man kann ja gar nicht so schnell nachbauen, wie jetzt dann die Nachfrage plötzlich entstanden ist.
Auf jeden Fall.
Gut. In diesem Jahr der Saisonvorschau gucke ich auch bei allen Vereinen zumindest kurz auf den Fußball der Frauen. Da habe ich bei euch gefunden, dass ihr 4 Teams habt, zweimal Frauenteams, also Seniorinnen sozusagen und zweimal Juniorinnen. Bist du da auch irgendwie involviert oder kannst du das nur so bestätigen, wie ich es recherchiert habe?
Nee, also wir haben diese Frauenelf, die gibt es jetzt, glaube ich, seit 2017 oder 18. Ich glaube, 18 war es. Da ist man erstmal in eine Kooperation gegangen mit einem anderen saarländischen Verein aus Göttelborn. Weil bei denen war es wohl nicht so klar, machen die das jetzt noch weiter mit dem Frauenfußball oder nicht. Und die SVE war interessiert an einer Frauenmannschaft, um da natürlich auch mal den Breitensport ein bisschen weiter zu unterstützen. Es gibt halt nicht nur Männerfußball, Frauenfußball spielt ja auch eine wichtige Rolle eigentlich. Und noch eine, die noch nicht wichtig genug ist, wie ich finde, aber auch da scheiden sich ja die Geister. Und die haben auch tatsächlich schon 21 dann den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft damals. Es war noch, aber es war auch nur ein Jahr. Also sind in diese Kooperation halt mit dem Verein gegangen, auch dann damals noch unter dem Namen Göttelborn, weil es im saarländischen Fußballverband nicht die Möglichkeit gab, da den Namen dann halt auch zu ändern. Also obwohl beide Vereine ganz klar gesagt haben, sie wollen halt unter dem Wappen auflaufen, weil ja, bringt halt für beide Vorteile, gibt das hier die Satzung nicht her. Und erst mit dem Aufstieg in die zweite Liga 21 war es dann möglich, den Verein halt auch umzubenennen in die Frauenabteilung der SV Elversberg. Und das ist dann auch jetzt nach dem einen Jahr zweite Liga, die dann leider mit dem Abstieg wieder geendet hat, auch so geblieben. Also die laufen jetzt auch weiter unter diesem Banner auf und haben jetzt auch die Relegation nochmal erreicht. Das ist nämlich auch ein Relegationssystem in der Regionalliga. Genau, und haben dann halt gegen die Mannschaft von Borussia, ich glaube Gladbach war es, ja, Borussia Mönchengladbach halt dann die Relegation leider nicht geschafft und treten dann dieses Jahr nochmal in der Regionalliga Südwest an.
Ja gut, aber das ist ja dann, also zumindest, ja, das ist ja dann auch die dritthöchste Spielklasse, ne? Also das ist ja dann auch,
ja, ja,
auch
genau.
schon mal aller Ehren wert, ne? Da spielen ja die ersten Frauen des FC St. Pauli auch, dann halt in der Nordstaffel. Ja. Und ich finde,
genau,
das ist dann durchaus schon schon ganz beachtlich und also zumindest für mich und auch für viele Leute, die ich so kenne, scheiden sich da nicht die Geister, wenn es um Fußball der Frauen geht. Das ist halt, sollte ja zumindest ja den gleichen Stellenwert haben, dass natürlich infrastrukturell und auch vor allem finanziell nicht in einer Liga spielen kann, bei vielen Vereinen ist klar, aber man sollte da schon den Blick drauf haben, aber das scheint ja dann bei der SVE so zu sein. Mhm. Dann kämen wir mal zurück zu den Männern und schauen mal auf das Auftaktprogramm in der ersten Zweitligasaison der Geschichte des Vereins. Ihr fahrt erstmal nach Hannover, dann empfangt ihr Hansa Rostock, dann empfangt ihr im Pokal Mainz 05, die hattest du ja eben schon als mögliches Ausweichstadion im Fall der Fälle angesprochen. Ja. Und dann geht es auch zu den schon von dir schon angesprochenen Kaiserslautern. Ja, wie blickst du auf das erste, auf die ersten Spiele in der neuen Zweitligasaison?
Natürlich war es für uns, glaube ich, völlig egal, wer da jetzt kommt oder wo wir hin müssen.
Das denke ich mir, ja.
Du spielst halt zweite Liga und da guckst du erstmal drauf. Als Fan ist es natürlich so, oder für mich persönlich denke ich, jetzt ist Hannover erstmal ein guter Auftaktgegner, weil einfach es ist jetzt nicht so direkt der Druck drin, wie wenn du gegen Schalke, HSV spielen musst oder gegen die Hertha. Du hast da einen gestandenen Zweitligisten, der natürlich auch immer mal wieder die Ambition hat für mehr, aber der trotzdem auf dem Papier eine Möglichkeit wäre zu sagen, hey, da nimmt man vielleicht mal einen Punkt mit. Da ist es jetzt noch nicht so schwierig, dass du sagst, hey, Angst, ne? Muss man halt schon sagen. Wenn du dann auf Rostock guckst, die Woche drauf, was dann ja jetzt leider nicht bei uns im Stadion stattfinden kann, wie dann gestern durchgesickert ist, wo man da ja anfangs noch sehr guter Dinge war, ist dann schon gleich ein anderes Kaliber. Natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt für mich dieses Jahr nicht um den Aufstieg spielen wird, denke ich, die für sich aus natürlich aber trotzdem das Selbstverständnis haben, so weit wie möglich oben zu landen und da auch eine ganz andere Fankultur dann schon, denke ich, vorherrscht, wie jetzt zum Beispiel bei Hannover. Da ist ja dann schon ein bisschen mehr Feuer drin. Ja, da ist auch ein bisschen mehr Fans. Ich denke, die werden auch einen guten Support mit in den Ludwigspark nach Saarbrücken bringen. Und da freust du dich als Heimfan natürlich auch drauf, wenn der Gästeblock mal voll ist und du auch mal siehst, hey, guck mal, ist aber auch was Schönes. Ja,
ja, also ich hätte euch, wenn ich da kurz reingritschen darf, ich hätte euch dann vielleicht ein etwas anderes Publikum als die Rostocker innen gewünscht, weil ich da, glaube ich, im Großteil gar nicht gendern muss, aber ich tue es trotzdem. Aber da haben wir ja einfach unsere eigene Geschichte mit, von daher, ja, sind wir da vielleicht ein bisschen gebiased, aber ja, also kann voll verstehen, dass ihr euch da auf gerade auch so, ja doch dann auch in der Personenzahl starke Fanszenen freut, wenn die dann zu euch kommen oder dann in dem Fall jetzt am Anfang erstmal ins Ausweichstadion, aber trotzdem seid ihr ja Gastgeber in der zweiten Liga, das ist ja schon was Besonderes, klar.
Auf jeden Fall.
Genau, dann haben wir noch Pokal und Lautern, wolltest du dann auch noch ein paar Sätze zu sagen?
Ja, auf das Spiel gegen Mainz, es sind jetzt auch beides Spiele, die halt alle relativ nah in der Region liegen. Also bis Mainz haben wir keine Stunde. Gegen Mainz hatten wir auch ein DFB-Pokalspiel erst 21-22. War auch ein super Spiel, in dem wir zweimal geführt haben. Ist halt, wenn du dann so dran erinnerst, dass du dann in der 89. Minute den 1-1-Ausgleich kriegst, dann führst du in der Verlängerung 2-1, kriegst du der 116. nochmal das 2-2. Und dann verlierst du im Elfmeterschießen beim achten Elfmeterschützen, der dann der erste ist, der verschießt. Da war halt schon viel los. Aber für uns war das natürlich trotzdem ein super Spiel, weil du hoffst halt, ne, oh cool, vielleicht doch eine Überraschung. Aber du gehst da natürlich nicht mit rein am Anfang und denkst dir, ja, heute, die hauen wir weg, das ist ja Quatsch. Aber dann siehst du halt so ein Ding, denkst dir, cool. Und das macht halt gute Erinnerungen. Und dann hast du halt auch viele Jungs, die bei dem Spiel damals halt schon da waren. Ne? Und die da halt vielleicht auch sagen, hey, guck mal, haben wir schon erlebt, können wir was draus machen. Ist eine tolle Sache. Ja, und Kaiserslautern ist hier, fährst du auf die Autobahn, 20 Minuten später bist du da. Ich würde es jetzt, ja, man könnte auch sagen, es ist ein kleines Derby eigentlich.
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen tatsächlich, ja.
Ja, ich hadere, da bin ich vielleicht immer der falsche Ansprechpartner, weil ich mit der Definition von Derby immer sehr ein bisschen hadere. Und ich glaube, wenn du drei Leute fragst, sagen dir fünf, es ist keins. Für mich ist es eins, weil es ist regional näher, geht nicht. Das Saarland-Derby ist für uns auch immer das Spiel gegen die Landeshauptstadt eins, aber für die halt nicht, weil wir sind dafür ja viel zu klein. Und jetzt spielen wir halt zweite Liga und dann ist es halt mal so. Aber es ist einfach aufgrund der Nähe ist es ein Derby. Und ich meine, du kannst ins Fritz-Walter-Stadion fahren. Wenn du mir vor 10 Jahren erzählt hättest, wir fahren 2023 zu unserem zweiten Auswärtsspiel in der Zweitligasaison ins Fritz-Walter-Stadion, hätte ich ja gesagt, okay, lass uns noch einen trinken jetzt, weil das funktioniert eh nicht. Aber ja, das ist natürlich, das ist eine super Sache. Kaiserslautern hat es letztes Jahr, finde ich, auch gut vorgemacht, wie du als Aufsteiger in dieser Liga auch gut bestehen kannst. Da ist sehr viel richtig gelaufen die letzten 2-3 Jahre. Man kann es ihnen nur wünschen, dass es so bleibt, weil es ja auch leider oft, ja, was heißt oft, sie haben auch schon andere Zeiten erlebt, sagen wir es so.
Absolut, ja.
Und ja, ich denke, aber da können wir uns von dem, was die letztes Jahr geleistet haben, auch ein bisschen was abschauen. Und ist für uns natürlich auch ein Spiel, wo ich jetzt sage, hey, da nimmst du vielleicht was mit. Einfach, weil es geil ist.
Ja, apropos Dinge abschauen oder dann auch aufgeben vielleicht. Du hast ja auch, wie alle anderen GesprächspartnerInnen, dir 3 Hausaufgaben für deine SVE überlegt. Ich musste über das erste, habe ich ein bisschen die Augenbrauen gehoben, weil ihr seid mit einem Torverhältnis von 80-40 aufgestiegen. Da dachte ich eigentlich nicht, dass die Defensive ein Problem sein sollte. Aber du sagst, man muss defensiv cleverer werden. Klar, ich meine, man spielt natürlich jetzt auch eine Spielklasse höher, trifft auf ganz andere Gegner. Das klingt für mich jetzt als Außenstehender, der jetzt zugegebenermaßen nicht so viel Spiele der SVE gesehen hat, so als wenn er schon so manches Gegentor auch hätte vermieden werden können. Oder wie darf ich dich da verstehen?
Ja, ich denke, da sind wir halt auch wieder bei der offensiven Spielweise, die der Trainer präferiert. Haust halt vorne echt ein Feuerwerk raus, das ist einfach so. Und du hast hinten mit der Innenverteidigung 2-3 Leute, das sind mehr die Jüngsten, die sind super vom Stellungsspiel, die sehen das Spiel, die können das schon lesen. Aber du merkst halt auch einfach, dass durch diese geballte Offensive und dieses ständige nach vorne, nach vorne, nach vorne, wenn hinten einer pennt oder individuell einfach gerade nicht weiß, was mache ich mit dem Ball, kommt es schnell zum Verzetteln. Da kommt es zum, wird sich verheddert, da wird ein bisschen unruhiger gespielt. Klar, das Torverhältnis, ich meine, es war, glaube ich, die drittbeste Defensive letztes Jahr dann noch, ist jetzt schwer, da irgendwas zu finden, wo man sagt, hey, mach mal deine Hausaufgaben. Nee, wir sind halt durchmarschiert und haben nur 40 Gegentore kassiert. Klar, ist das dann die andere Seite. Aber sie müssen halt, denke ich, gerade jetzt mit dem Aufstieg einfach auch gucken, dass da ein bisschen mehr Routine reinkommt, ein bisschen mehr Sicherheit. Wir haben sehr viele Gegentore einfach durch individuelle Fehler von Verteidigungsspielern bekommen. Aber auch da ist natürlich das Problem, wenn ich nicht weiß in dem Moment, wohin mit dem Ball, weil meine Außenverteidiger halt auch weg sind, dann wird es halt schwierig. Mhm. Aber ich habe auch einfach mal was gesucht, was ich sagen kann, was man vielleicht verbessern könnte. Deshalb ist es nur halb so dramatisch, wie sie es liest.
Okay, also quasi was, jammern auf hohem Niveau.
Ja, würde ich so auch sagen, ja.
Ja, klar. Also, ich meine, aber es ist ja auch ganz, ganz berechtigt vielleicht, dass man bei aller Aufstiegs-Euphorie dann doch mal so ein bisschen guckt, okay, wo könnt's denn noch hapern oder was, ja, bei allem. Ich meine, ihr seid ja wirklich, also so wie ich das aus der Ferne verfolgt habe, ja vor allem in der Hinrunde davon marschiert, dann gegen Ende sind ja die anderen späteren Aufsteiger zum Teil dann auch so noch so ein bisschen rangekommen. Also es war dann nicht mehr ganz so deutlich, wie noch unter der Saison. Genau, und du sagst mal, der Defensive muss man ein bisschen vielleicht individuell cleverer werden, dass nicht mehr so viele individuelle Fehler passieren. Und man sollte auf jeden Fall, das ist deine zweite Hausaufgabe, Ruhe bewahren.
Ja, und das betrifft, glaube ich, vor allem das Umfeld. Wir sind halt auch verwöhnt. Das darf man nicht vergessen. Bei allen Problemen mit dem Aufstieg aus der Regionalliga hoch, wenn du immer oben mitspielst als Verein, auch in der Regionalliga, dann hast du natürlich einen gewissen Anspruch und du hast ein gewisses Anspruchsdenken, was sich im Umfeld halt dann ganz klar breit macht. Das war Anfang von dieser Saison auch so im Umfeld, so bei meinen Kreisen, ein bisschen im Verkehr, so das Thema dieses Jahr, was passiert, wie lange hält sich der Trainer, wenn du mal 5 Spiele nicht gewinnst, wie lange behalten die alle die Nerven und die Ruhe, wann gibt's einen Trainerwechsel, sowas. Man macht ja so Rechenspielchen. Und da muss man halt einfach hoffen, dass wenn es jetzt mal nicht läuft und der Verein auch gegen den Abstieg vielleicht spielt, dass man dann einfach die Nerven behält und sagt, nee, wir halten an dem Ganzen fest und machen nicht die letzten 5 Jahre madig, nur weil es jetzt halt vielleicht am Ende ganz, ganz knapp wird. Ja, Fußball ist halt einfach so ein schnelles Geschäft. Es gibt ganz oft Trainerentlassungen, wo ich für mich denke, oh, okay, musste das jetzt unbedingt sein, hat ja dann auch keinen Effekt. Aber wir haben halt hier was aufgebaut und das Umfeld kennt halt nur, wir spielen unter den ersten 5 und dann wird's interessant zu sehen, wie geht das, wenn das mal nicht so ist.
Ja, gut, klar, aber ich glaube, da muss man auch einfach, das sagt es natürlich jetzt so leicht von außen betrachtet, ne? Aber da muss man vielleicht auch einfach so realistisch sein und wie du schon sagst, ne, also warum sollte man jetzt etwas, was man in den letzten 5 Jahren unter dem gleichen Trainer aufgebaut hat, jetzt einreißen, nur weil man plötzlich in einer Liga spielt, die man jetzt gar nicht so, zumindest ja, nicht in der Kürze der Zeit erwartet hätte. Dass das sicherlich irgendwann mal das Ziel war, klar, aber das kam ja jetzt, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, doch ein bisschen schneller als erwartet. Da sollten sicherlich alle Beteiligten ja Ruhe bewahren, wie du schon sagst. Und da ist sicherlich auch die Kommunikation zwischen Verein und Fans ganz wichtig, dass man da sagt, okay, kommt, wir glauben daran an diesen Weg und ja, egal wie es läuft, wir gehen den Weg weiter und entweder reicht es am Ende oder man verabschiedet sich halt nach einem Jahr nochmal zurück und kommt dann halt, weiß ich nicht, in 1-2 Saisons nochmal wieder, wenn man den ganzen Weg noch ein bisschen weitergegangen ist, auch was das Ganze drumherum angeht, wo wir ja auch ausführlich drüber gesprochen haben. Dann möchtest du aber trotzdem einfach weiterhin Spaß haben. Das passt ja auch thematisch dann ganz gut dazu, dass man da das einfach auch vielleicht genießt. Wenn du sagst, ja, ist egal, wer da jetzt am ersten Spieltag gekommen wäre oder egal, wo wir hinfahren, wir feiern das einfach.
Ja, und da geht es mir halt aber auch primär um die Mannschaft. Das muss man halt hier immer wieder sagen, weil das erlebst du, du erlebst es nach dem Spiel, auch wenn du die Jungs siehst, auch nach Niederlagen, wenn du sie siehst, wenn du sie dann auch im Stadion erlebst. Ich meine, du hast halt hier auch wirklich noch dieses, wenn du lang genug im Stadion stehst, dann triffst du auch am Schluss noch auf die Spieler. Das ist, die gehen dann noch durch, die kommen übers Feld, die gehen dann rüber in die Tribüne, du kannst dich mit denen noch unterhalten. Und du siehst halt immer, da ist was. Das ist nicht nur. Es sind nicht nur diese Floskeln, wir sind ein Team, wir müssen jetzt hier zusammenspielen, sondern du merkst halt, die verbringen Freizeit miteinander, die leben teilweise zusammen, da sind ja auch wirklich Jungs, die kennen sich seit 5 Jahren jetzt, und da ist was passiert, da ist was zusammengewachsen und du hast auch, es war auch so ein Spiegelbild dieser Saison einfach, dass du gemerkt hast, okay, du kommst immer wieder aus so kurzen Pausen, Länderspielpause letztes Jahr, du hast ein Heimspiel dann gegen Werl und verlierst das. Danach startest du nochmal eine Serie mit 6 Siegen, weil danach einfach nochmal kommuniziert worden ist, ey, komm, da war der Kopf auch aus, wir haben gepennt, na egal, weiter geht's, kriegen das schon gewuppt. Ja. Und dieses Gemeinsame am Ball, dieses Gemeinsame auf dem Platz und hey, es ist ein bisschen mehr wie nur ein Sport. Ich muss auch nachher in der Kabine sitzen und mich mit dem Typ, der neben mir sitzt, noch verstehen, auch wenn wir das Spiel heute vielleicht einfach mal verkackt haben. Und das macht die Mannschaft eigentlich ganz gut und trägt es auch nach außen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der hier auch zum Erfolg beigetragen hat. Und wenn sie den schaffen, beizubehalten, auch in einer Phase, in der es vielleicht nicht gut läuft, dann haben wir da gute Chancen.
Dann sind wir gespannt, wie sich das in der kommenden Saison gestalten wird und ob man da ja nicht doch an dem ja dann doch langsam Profi-Zirkus-Fußball zerbricht, im schlimmsten Fall. Wir kommen mal langsam zum Schluss, lieber Dennis.
Jawohl.
Und da ist die Abschlussfrage, welchen Gegenstand aus der Schule wird denn die SVE in der kommenden Saison verkörpern?
Ja, das ist eine super Frage, habe ich mir gedacht.
Dachte ich mir auch.
Hat's ein bisschen, ja, habe ich mir ein bisschen so die Gedanken gemacht. Ich habe einfach mal ein Heft genommen, einfach dieses Standard-Deutschheft, was jeder kennt, schön liniert, mit der Möglichkeit, einfach diese Geschichten weiterzuschreiben.
Ja, dann hoffen wir, dass die Geschichte positiv fortgeschrieben werden kann und vielleicht, ja, muss man nochmal ein Kapitel zurückblättern, weil es dann doch nochmal in die dritte Liga geht. Aber das werden wir alles sehen. Dann darfst du dieses Segment hier zumachen mit deinem Schlusssatz und sagen, es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn?
Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn wir am Ende über dem Strich stehen.
Das denke ich mir, dass das Minimalziel ist und dass man damit sicherlich vollkommen zufrieden sein kann. Dennis, ich danke dir. Ich weiß aus dem Vorgespräch, das war dein erster Podcast-Auftritt überhaupt und dein erster natürlich auch demnach im Minnerton. Danke dir für deine Zeit und bin sehr gespannt auf die SVE in der zweiten Liga 23/24.
Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, was uns diese Saison so bringt.
So machen wir das. Danke dir und einen schönen Abend noch.
Ja, danke auch. Ciao. Ole, 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 ole
Der 13. Spieltag hält ein Heimspiel gegen Hannover 96 bereit. Tobi ist 44 Jahre alt und 96-Fan seit dem Pokalsieg 1992. Ein echter Erfolgsfan also. Geboren und aufgewachsen in Hannover, lebt er seit 2 Jahren im südniedersächsischen Exil und beobachtet die Roten mit etwas mehr räumlicher Entfernung. Seit gut 3 Jahren moderiert er den Hannover 96-Podcast Vorwärts nach Weit. Die vergangene Saison war für ihn ein Wechselbad der Gefühle. Zum Ende der Hinrunde noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, folgte zu Beginn der Rückrunde eine Negativserie, die mit der Derby-Niederlage ihren Tiefpunkt fand. Plötzlich schien sogar ein Abstieg in Liga 3 möglich. Letztlich beendete man die Saison im Niemandsland der Tabelle. Tobi meint, ein Ergebnis, das durchaus in dieser Saison wieder erwartet werden kann.
Am 13. Spieltag gastiert Hannover 96 beim FC St. Pauli und ja, ganz ohne Geruchsbelästigung durch Güllewagen ist Tobi mir zugeschaltet. Moin.
Ja, sehr schöner Hinweis. Ja, schönen guten Abend an dich und natürlich auch an alle HörerInnen da draußen.
Ja, schön, dass du dabei bist. HörerInnen der regulären Saisonfolgen werden dich schon mal gehört haben. Du bist das erste Mal in der Saisonvorschau zu Gast. Bevor wir auf das schauen, was Hannover 96 in der kommenden Saison so erwartet, schauen wir doch erstmal, wie ist es denn ausgegangen jetzt am Ende der Saison? Du hast es als ein Wechselbad der Gefühle beschrieben. Am Ende stand Platz 10 mit 44 Punkten, 12 Siege, 8 Unentschieden, 14 Niederlagen, 50-55 Torverhältnis. Also ja, so komplett graues Mittelfeld mal sozusagen. Wie blickst du aus heutiger Sicht auf die vergangene Saison zurück?
Ja, du hast völlig recht. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Es fing am Anfang ja an mit nicht ganz so erfolgreichen Spielen. Also wir müssen vielleicht ein bisschen weiter vorher anfangen. Es gab einen Umbruch im Team. Es gab einen neuen Trainer. Es gab einige neue Spieler. Mit viel Vorschusslorbeeren ist ja dann auch der neue Trainer Stefan Leitl bei uns gestartet. Wir haben ihn rausgekauft, aus dem Vertrag entführt. Gab viel Nebengeräusche, viel Theater zwischen 96 und Fürth, völlig unnötigerweise. Und dann fängt die Saison an und ihr wart ja dann schon am 2. Spieltag bei uns zu Gast und konntet froh sein, dass ihr nicht verloren habt. 96 ist schlecht in die Saison reingekommen, hatte dann eine ziemlich gute Serie und hat auch dann die Hinrunde ganz gut beendet. Man war in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Und liebe HörerInnen, es tut mir total leid, wenn ihr mich schon gehört habt, weil ihr wisst, dass ich dann zur Hochnäsigkeit neige und 96 dann schon gleich als Aufsteiger sehe, wenn sie nur ein Spiel gewinnen. Und so war es dann im Winter tatsächlich auch, dass ich Wetten eingegangen bin. Ja, ich wette ganz gern mal auf meinen Verein, dass 96 aufsteigt. Und dann gab es halt in der Rückrunde zu Beginn ja eine ziemlich schlimme Serie. Hab ich verdient, 96 vielleicht nicht. Und am Ende konnte man froh sein, ehrlich gesagt, weil nach der Derby-Niederlage dachte ich schon, oh weia, das könnte nochmal, und ich war jetzt nicht der Einzige, ein Regal tiefer gehen. Und dann hat 96 es aber dann doch ja ganz gut zu Ende gespielt, klammern wir das Heimspiel am Ende gegen Kiel mal aus. Und ja, wie du sagtest, graues Mittelmaß, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, so war es halt.
Ja, du hast den Trainerwechsel vor dieser Saison schon angesprochen, den gab es dann aber im Gegensatz zu manch anderem Verein in der vergangenen Zweitligasaison bei euch nicht. Eigentlich seid ihr ja auch immer ganz gerne für Schlagzeilen in Sachen Trainer bekannt.
Ich hätte es auch verstanden.
Ja, guck mal, ja. Dann haben wir doch so eine super Überleitung. Du hättest nicht unbedingt an Stefan Leitl festgehalten, der Stand heute immer noch einen Vertrag bis 2025 hat.
Hätte ich nicht, nein. Also ich muss sagen, Leitl ist ja hier mit einer Spielphilosophie vor der letzten Saison angetreten, dass er im 4-4-2 mit Raute spielen wollte, stellte dann in den ersten 3 Spielen fest, das kann das Team nicht, hat dann umgebaut und dann Erfolg gehabt. Dann konnte er aber in der Rückrunde nicht mehr auf den Misserfolg reagieren. Und das war eigentlich mein Kritikpunkt. Auch ich war sehr überzeugt von der Verpflichtung Stefan Leitls und hatte natürlich viele Hoffnungen, die Geschichte aus Fürth hätte sich hier gerne wiederholen dürfen, darf sie auch immer noch wiederholen. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, der Druck, der dann von außen auf ihn hereinbrach, da kann er also fast gar nichts für in der Rückrunde und dann auch vor allem nach dem Derby, nach der Niederlage in Braunschweig. Ja, er hat dann versucht, darauf zu reagieren. Das heißt, er hat nicht das Konzept durchgezogen, von dem er überzeugt war, sondern er hat dann wild hin und her gewechselt, die Formation geändert, die Startaufstellung geändert, Wechsel, die manchmal nicht ganz nachzuvollziehen waren. Und das war mein Kritikpunkt, dass Stefan Leitl nicht gesagt hat, komm, ich bin von diesem Weg überzeugt und lasst mich hier mal machen, sondern dass er sich hat anstecken lassen von dem in Hannover leider sehr unsäglichen Drumherum und dann eben nicht mehr zu den richtigen Mitteln gegriffen hat. Und deswegen war ich eigentlich, ja, ich sag mal so, Derby-Niederlage war schon so ein Punkt, wo ich dann einen Trainerwechsel gemacht hätte. Ich hätte auch einen Nachfolgekandidaten gehabt. Daniel Stendel, nicht ganz uneigennützig, weil ich Daniel persönlich sehr schätze und auch kenne. Aber für mich war da der Punkt, wo man hätte eigentlich einen Trainer wechseln müssen. 96 hat es entgegen, wie du schon sagtest, normaler Reflexe nicht gemacht. Und letzten Endes hat es sich ja auch irgendwie ausgezahlt. Von daher, wer bin ich schon, dass ich einen Trainerwechsel hätte fordern wollen. Weißt du, was mich gestört, dass es war so, ja, so eine große Nibelungentreue. Es war dieser unglaubliche Wunsch, dass Hannover 96 mal hier Kontinuität zeigt, um Erfolg zu haben. Und jetzt muss ich jemanden zitieren, den ich total ungerne zitiere. Nein, das ist nicht Martin Kind, das ist der André, ein Co-Moderator meines Podcasts, der sagte, ja, aber Erfolg bringt Kontinuität und nicht Kontinuität Erfolg. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Und diese Nibelungentreue, so sagen, wir müssen es jetzt mal durchziehen. Und Markus Mann und Stefan Leitl, das ist ein super Team. Das ist mir, wenn die Ergebnisse nicht passen und wenn es nicht unterfüttert wird, zu wenig, ehrlich gesagt.
Okay, also ich bin grundsätzlich auch ein Freund davon, wenn man nicht diesen angesprochenen Reflex direkt antritt und zu sagen, okay, es läuft nicht, dann direkt den Trainer zu wechseln oder mitunter auch noch anderes Personal. Aber klar, wie du sagst, wenn da einfach die Ergebnisse nicht stimmen und perspektivisch nicht eingefahren werden, dann...
Ja, und wenn er dann sein Konzept verändert, weißt du, wenn er sich anstecken lässt, ich brauche einen starken Trainer hier. Du brauchst in Hannover jemanden, der sich nicht nur gegen Kind, sondern auch gegen die Medien, gegen die Fans durchsetzen kann. Und dann brauchst du jemanden, der überzeugt von seinem Weg ist und nicht jemand, der sich anstecken lässt von der Panik. Das war mein Kritikpunkt, weißt du. Ich halte Leute für einen guten Trainer. Und der wird auch hier Erfolg haben und der wird in anderen Vereinen Erfolg haben. Aber wo er wirklich einen Fehler gemacht hat, war, als er angefangen hat, sich anstecken zu lassen, auf die Kritik von außen so zu reagieren, dass er sein Konzept über den Haufen wirft und planlos agierte. Und das ist mein Kritikpunkt.
Ja, das könnte ich mitunter, kleiner Vorausblick auf den Verlauf der Sendung, eine kleine Hausaufgabe sein, die du dem Trainer aufgibst. Aber
gerne.
Das entscheidest du, was du da deinem Verein aufgibst.
Lieb von dir.
Stefan Leitl ist immer noch da und du hast das Drumherum schon angesprochen, auch die Person Kind auch schon angesprochen. Von daher nehmen wir mal die Frage von Reckner aus dem Blogbeitrag mit rein, der gerne wissen möchte, wie der Stand in der Causa Kind denn so ist. Er fügt hinzu, da gab es doch Gerichtsverfahren. Hast du da ein paar Worte zu sagen, wie da der aktuelle Stand ist?
Ja, erstmal lieben Dank an Reckner für die Frage und liebe Grüße, falls er uns zuhört oder falls sie uns zuhört. Es ist so, dass es gab hier Gerichtsverfahren, das ist korrekt. Der Hannover 96 e.V., also der eingetragene Verein, hat Martin Kind im letzten Jahr abberufen von dem Geschäftsführerposten der Profispielbetriebsgesellschaft. Das hat er sich nicht gefallen lassen, zog dann vor das Gericht in Hannover, zog dann vor das Oberlandesgericht in Celle und hat in beiden Instanzen Recht bekommen, sodass die Abberufung unrechtens war, liegt aber vor allem an vertraglichen Gegebenheiten rund um den Verein und die Profispielbetriebsgesellschaft. Und genau das wird jetzt zu einem Knackpunkt. Es ist so, dass die DFL festgestellt hat, dass 50+1 in Hannover augenscheinlich nicht erfüllt ist. Und sie hat sowohl den Verein als auch die Profispielbetriebsgesellschaft zu einer Stellungnahme aufgefordert. Wir müssen ganz klar sagen, dass die Lizenz in dieser Saison erteilt wurde. Es gab minimale Auflagen bezüglich Brandschutz und Flutlichtanlage, aber nichts Relevantes. Nichtsdestotrotz ist nach diesem Gerichtsverfahren klar. Wir müssen aber ganz kurz mal festhalten, dass die Gerichte das Konstrukt 50+1 nicht bewertet haben, das war nicht deren Aufgabe, sondern es gibt einen Hannover 96-Vertrag. Der ist geschlossen worden, nachdem sich Fans, will ich mal nennen, den Verein zurückgeholt haben aus den, ich sag's mal wertend, Fängen Martin Kinds. Und dieser 96-Vertrag, der besagt, dass der Geschäftsführer der Management GmbH, das ist die Gesellschaft zwischen Verein und Profispielbetriebsgesellschaft, die 100% dem Verein gehört und damit 50+1 hier überhaupt erfüllt sein lässt, dass der Geschäftsführer dort nur abberufen werden darf, wenn der Aufsichtsrat dieser Management GmbH, und der ist besetzt aus zwei Vertretern des Vereins und zwei Vertretern des Kapitals, den Geschäftsführer abberuft mehrheitlich. Das geht in so einer Pattsituation nicht. Und der Verein macht geltend, dass es da Millionen Euro Zahlungen des der Profispielbetriebsgesellschaft, die der Verein, die dem Verein zugesichert wurden, nicht gezahlt wurden, dass Rechnungen geschrieben wurden an den Verein, die nicht rechtens sind, und das war dann Grund zur Abberufung, die nicht durchging, weil eben nur der Aufsichtsrat das darf. Und genau dieser Vertrag wird jetzt aber zum Problem für das ganze Konstrukt Hannover 96, und die DFL schaut da genauer hin. Die Stellungnahmen wurden eingefordert. Es gab einen Termin zwischen Verein und Profispielbetriebsgesellschaft, den Martin Kind abgesagt hat, kurzfristig. Also eine Einigung hier in Hannover ist nicht in Sicht. Und es darf interessant zugeschaut werden, ob die DFL, und das meine ich jetzt tatsächlich nicht so, wie es klingt, sich traut, 96 da in irgendeiner Art und Weise zu belangen. Also für mich ist 50-1 hier nicht erfüllt. Das ist aber nicht hinnehmbar. 50-1 muss gelten für alle Profispielbetriebsgesellschaften. Am besten auch für die Ausnahmegenehmigungen Leverkusen und Wolfsburg. Tut's in Hannover nicht, und deswegen müssen da in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen folgen. Ich befürchte nur, dass sie nicht folgen werden, sondern dass es in irgendwelchen Hinterzimmergesprächen wieder zu irgendwelchen Einigungen kommt. Dann sind wir mal ehrlich, wenn 96 dann einen Lizenzentzug, nicht in erster Instanz, aber vielleicht irgendwann, wenn dann weitere Änderungen nicht durchgeführt werden, die die DFL fordert, dann wird Martin Kind dagegen klagen. Und wie das ausgeht, das möchten wir vielleicht alle gar nicht erleben. Und von daher, also der Stand ist so, Martin Kind ist Geschäftsführer der Profispielbetriebsgesellschaft, Martin Kind macht sein Ding. Die DFL schaut genauer hin, behauptet, bei 96 ist 50-1 nicht erfüllt. Das sehe ich auch so. Und jetzt dürfen wir gespannt schauen, was da noch passiert.
Okay, wow. Ich hatte so im Vorfeld unserer Aufnahme habe ich so gedacht, okay, mit den anderen GesprächspartnerInnen habe ich so eine ganze Agenda an Themen, die ich so aberkannen möchte, und irgendwie ist mir bei 96 gar nicht so viel aufgefallen. Jetzt so stand vor der Aufnahme, und jetzt gucken wir da noch mal genauer drauf, und eigentlich ist doch ganz schön viel passiert, und Martin Kind ist weiterhin Martin Kind.
Darf auch Martin Kind sein, weißt du, ja, er darf Martin Kind sein, nur er darf halt nicht den Fußball zum Spielball machen, und das tut er. Und er tut es ohne ein Korrektiv. Also der Verein hat sich dann auch ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen, verkauft in diesen 96-Vertrag, weil er das Geld brauchte, das ihm dann im Zuge dieser ganzen Zustimmungen zugesagt wurde. Und jetzt stehen wir hier in Hannover, und wenn die DFL konsequent ist, ich kann das nur wiederholen, dann muss die 96 in irgendeiner Art und Weise sanktionieren, sei es Punktabzüge, sei es irgendwas, und dann in letzter Konsequenz irgendwann, wenn hier nichts geändert wird, ein Lizenzentzug. Ich befürchte nur, das wird dazu nicht kommen, und die DFL wird sich diesen Konflikt nicht trauen. Und ich befürchte dann gleichzeitig, dass 96 dann doch am Ende für das Ende von 50-1 sorgen könnte, und das macht mich sehr traurig.
Okay, wir werden das auf jeden Fall beobachten und hoffen einfach mal, dass es nicht dazu kommt, aber ich stimme dir insofern zu, dass jetzt die DFL jetzt auch nicht gerade konfliktfreudig ist, und andere Konstrukte haben es ja gezeigt, dass es immer irgendwie Mittel und Wege gibt, trotzdem eine Spielberechtigung zu erhalten. Looking at you, Rasenball. Und ja, ich glaube, es wird, würde einfach Hannover gut tun, wenn diese Person Martin Kind, aber das hast du auch in vergangenen Aufnahmen während der Saison immer schon häufig
betont,
wenn diese Person einfach irgendwann nicht mehr das Sagen hätte.
Das Problem ist nur, weißt du, Yannick, das System Martin Kind ist ja nicht nur unbedingt verheiratet mit der Person Martin Kind. Also da möchte ich schon sagen, also es geht mir gar nicht um den Menschen Martin Kind, der hat wirklich, das müssen wir so sagen, große Verdienste um 96. Ohne Martin Kind würde 96 mutmaßlich, zumindest als Profiverein, nicht mehr geben. Nichtsdestotrotz ist er irgendwann falsch abgebogen. Nur das System, was er geschaffen hat, ist beinahe schon unabhängig von seiner Person. Also wenn es dann einen Nachfolger gäbe, es gab da ja schon Kandidaten, die gescheitert sind von Kapitalseite. Liebe Grüße an Herrn Schäfer. Es ist gar nicht mal so die Person Martin Kind, es ist das Konstrukt, was er geschaffen hat. Aus Unternehmersicht kann ich es nachvollziehen. Ich scheiß nur drauf und bin Fußballfan und sage, das geht so nicht.
Also ein potenzieller Nachfolger, ich glaube, ich muss da nicht gendern, hätte genau die gleichen Machtbefugnisse wie jetzt ein Martin Kind.
Klar, und das ist das Problem. Es liegt gar nicht am Menschen Martin Kind, es liegt an dem Konstrukt, das er geschaffen hat in den letzten über 25 Jahren. Und das Konstrukt muss in irgendeiner Art und Weise, der hat es zerstört, ist mir zu martialisch, aber trifft es in der Form vielleicht ganz gut, muss zerstört werden und neu aufgebaut werden.
Dann ist mein Vergleich vielleicht auch ein bisschen sehr hochgegriffen, aber ich musste gerade an eine Podcast-Aufnahme vom Nick von ehemals Hörfehler, jetzt Fußballfrequenz denken, der mit jemandem über Fußball in Ungarn gesprochen hat und wie da Orban sich über den Fußball ein Machtgefüge aufbaut. Und selbst wenn Orban irgendwann abgewählt wird, ist sein Nachfolger auch sehr, sehr mächtig. Also insofern, Fußballpolitik ist ja manchmal auch von der Landes- oder Globalpolitik nicht weit entfernt, auch wenn sie im kleineren Rahmen passiert. So, aber wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen weitergehen in den Themen, lieber Tobi.
Gerne, Yannick.
Die vergangene Saison, würde ich mal sagen, schließen wir damit ab. Und du hast mir im kurzen Vorgespräch gesagt, du kannst auch sehr gerne zum Fußball der Frauen bei Hannover 96 was sagen, denn unsere ersten Frauen treffen derzeit in der oder auch jetzt zukünftig in der Regionalliga Nord der Frauen aufeinander. Aber vielleicht magst du ja allgemein mal ein paar Worte zum Fußball der Frauen bei Hannover 96 verlieren.
Sehr gerne. Also die 96 Frauen sind eigentlich ein sehr attraktives und sehr erfolgreiches Team, das meine ich sportlich natürlich gesehen. Wir haben die bessere Fülle, also das heißt, die Schwester von Niklas Füllkrug, Annalena Füllkrug, ist bei uns die absolute Goalgetterin und Torgarantin, schießt regelmäßig weit zweistellige Tore in der Saison. Die 96 Frauen, wie du schon sagtest, Regionalliga Nord zusammen mit euren Frauen und der HSV ist jetzt raus, aber dann kommt ja jemand nach. Wir werden ein Derby haben in der Regionalliga Nord. Die Braunschweig-Frauen sind aufgestiegen. Unsere Frauen waren jetzt schon mehrere Saisons so kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Man war immer so Zweiter, Dritter, also schon oben, aber nicht ganz oben. Wir müssen wissen, dass nur der Erste überhaupt eine Chance hat, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Das haben 96 Frauen in den vergangenen Jahren manchmal knapp, manchmal auch deutlicher verpasst. Jetzt ist aber ganz klar ausgerufen worden, man möchte hier Bundesliga-Fußball sehen. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht die Kausalkette aufbauen, aber der ehemalige Trainer Raphael Bahn, der hier viel aufgebaut hat, muss 96 verlassen. Man hat sich darauf geeinigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Es wird in zukünftig ein junger, aufstrebender Trainer aus den eigenen Reihen, die ersten Frauen verantworten. Wir haben hier eine gute Mischung aus wirklich jungen Talenten, die es vielleicht dann in Wolfsburg nicht in den Profikader geschafft haben. Die kommen dann halt zu uns. Und wir alle wissen leider, wie der VfL in der Bundesliga performt, nämlich überdurchschnittlich gut. Und dann heißt es natürlich ganz klar, wenn wir hier die 17-, 18-, 19-Jährigen, die es da vielleicht nicht geschafft haben, in unsere erste Damen bekommen, dann haben wir da enorm fußballerische Qualität. Das heißt, der Frauenfußball Hannover ist extrem attraktiv und sehr erfolgreich, zumindest bei 96. Und ich freue mich sehr auf eine durchaus spannende Regionalliga-Saison und auch auf spannende Duelle mit euch und östlichen Nachbarn, den ich jetzt nicht nochmal erwähnen möchte.
Musste auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall aus der vergangenen Saison, dass wir da, das war ja relativ zu Saisonbeginn.
War nicht so leicht für euch, ne?
Nee, es ist aber auch das, also das ist wieder so ein Ding, da kann man vielleicht so eine Parallele zu den Profis sehen. Das Ergebnis, was da am Ende stand, war nicht das, was auf dem Platz passiert ist. Also
das höre ich aber so oft von Mannschaften, die verloren haben, ja?
Nein, aber eure Frauen hatten einfach eine unglaubliche Effizienz und wir hatten bestimmt dreimal Aluminium, erinnere ich so ganz dunkel. Und es war am Ende nicht so ein deutliches Spiel, wie es auf dem Papier am Ende stand. Aber natürlich spielt Hannover in der Regionalliga Nord seit Jahren unter den Top 3 mit und hat halt dieser Stadtnachbar, die ja wirklich auch, ne, man kann ja von ihnen aus St. Pauli sich halten, was man will, aber was sie im Frauenfußball oder im Fußball der Frauen machen, da muss man auch einfach Respekt zollen. Da ist eine ganz andere Infrastruktur. Hast du recht. Da können sich sicherlich andere Profivereine, die auch eine Frauen- und Mädchenfußballabteilung betreiben, sicherlich eine Scheibe abschneiden. Ich weiß, dass bei St. Pauli ganz viel da noch passieren soll, aber da ist der Weg auf jeden Fall noch ein ganzes Stück weiter, als es ist zum Beispiel da in diesem, die haben ja allein ein riesiges Trainingsareal da oben in Norderstedt mit, keine Ahnung, zig Plätzen und da sind die Voraussetzungen einfach schon ganz andere.
Dürfen eure Frauen nicht im NLZ trainieren bei euch?
Nein, die trainieren an der Feldarena hinter Millerntor.
Ah, okay.
Genau.
Weil unsere Frauen nutzen schon das NLZ. Also das finde ich auch eigentlich
ganz gut. Ja, es gibt ja Pläne, die Kollaustraße auszubauen und da muss aber noch mit der Stadt verhandelt werden und so. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das dann mal in trockenen Tüchern ist, dann kann man da sicherlich auch drüber reden. Aber Stand heute ist halt, ist da noch viel Luft nach oben und man muss mal sehen, wo das hinführt. Gut, aber dann soll es das in Anbetracht der Zeit erstmal mit dem kleinen Exkurs zum Fußball der Frauen gewesen sein. Wenn ihr das gehört habt, könnt ihr ja gerne mal an die Feldarena kommen, wenn Hannover 96 zu Gast ist. Und
uns siegen sehen. Annalena Füllkrug mit dem Hattrick wahrscheinlich. Wir werden sehen.
Das ist auf jeden Fall was ich dazugelernt habe, weil das war mir gar nicht bewusst, dass das die Schwester ist. Das,
ja, es ist tatsächlich Niklas Schwester, ja.
Das nehme ich auf jeden Fall schon mal als ein Party-Fun-Fact aus dieser Aufnahme mit.
Da gäbe es noch viel mehr. Wir hatten auch Felix Kotsch. Felix Kotsch war mal Bundesligaspielerin, war Nationalspielerin der Türkei und ist die Schwester, also all die, die sich im Gossip auskennen, ja, und die so Trash-TV lieben, Jelis Kotsch, vielleicht kennt ihr sie, die schon in vielen Formaten mitgemacht hat, das war eine Schwester von einer 96-Spielerin, also, und die war dann verheiratet mit dem ehemaligen Mr. Germany, Almondi Rose, also, ich könnte ganz viele Geschichten erzählen, aber ich lasse es lieber
jetzt. Okay, ich würde mit dir aber jetzt gern trotzdem mal auf die kommende Saison schauen und, ja, in den ersten vier Pflichtspielen empfangt ihr erstmal die, habe ich gelernt, nicht den, sondern die SV Elversberg.
Also Spielvereinigung oder was? Oder ich dachte jetzt Sportverein, ja?
Nee, Sportvereinigung.
Sportvereinigung, okay.
Genau.
Muss ich auch noch lernen.
Ja. Musste ich auch erst lernen und ja, aber der Kollege Dennis, von dem auch gleich die Frage kommt, der war da sehr gnädig mit mir und hat gesagt, ja, das ist in der dritten Liga häufiger passiert. Also wir sind da nicht alleine, weil ja, SV ist für mich auch immer Sportverein.
Klar.
Es ist die Sportvereinigung, aber das würde jetzt zu weit führen zu erklären, warum und wieso, weshalb. Dann fahrt ihr nach Nürnberg, dann geht's im Pokal nach Sandhausen und dann zu Hansa Rostock.
Ja, und dann nehmen wir noch den vierten Spieltag mit HSV mit rein oder lieber nicht?
Kannst du gerne machen, aber, aber wir können die Perspektivfrage von Dennis aus Elversberg mit reinnehmen, der sich nämlich fragt, wo geht's denn dieses Jahr hin für Hannover 96? Also seid ihr für Höheres bestimmt, ja, oder bleibt ihr, steht da nicht, aber oder graue Muster der zweiten Liga, fragt er. Vielleicht magst du das an den ersten Spieltagen so ein bisschen festmachen.
Ja, ich habe die Frage auf Twitter wohl gelesen, die er da gestellt hat, fand ich ein bisschen frech. Also natürlich werden wir Elversberg in Grund und Boden schießen. Nein, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich ganz ehrlich bin, Yannick, ich bin so ein bisschen emotional abgekühlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das erste Mal seit doch, ja, nunmehr 31 Jahren. Ich kann es gar nicht genau fassen, woran es liegt, aber es packt mich, ich habe keine Dauerkarte verlängert, es, also irgendwie 96, zumindest die Herren werden mich jetzt nicht unbedingt abholen, was mich nicht dazu bringen wird, die Frage nicht zu beantworten. Also ich gehe eher davon aus, also wir haben ein paar Baustellen im Kader, die hatten wir letztes Jahr auch schon und die sind nicht geschlossen worden. Die Neuzugänge, ja, Brooklyn Eze ist, glaube ich, ein sehr guter Neuzugang, also das war ein guter Transfer. Der Kader ist aber noch nicht fertig. Müssen wir abwarten, was dann noch kommt, ob Marcel Halstenberg wirklich den Weg zurück nach Hause findet oder nicht, ob wir einen Stürmer finden oder nicht. Die ersten Spiele, also Pokal Sandhausen ist halt richtig scheiße, ja. Also Sandhausen rüstet schon auf. Ich halte den Kader sogar für stärker als im letzten Zweitliga-Jahr. Und das
tatsächlich, ja.
Ja, ist so, oder? Also das ist für mich völlig krank. Das ist ein Los, da kannst du locker ausscheiden. Und zwar ganz locker. Ja, da kann man nur hoffen, dass Sandhausen mit den ganzen Neuzugängen dann eben noch nicht so eingespielt ist. Das werden die aber auch nicht sein. Also von daher, Pokal, boah, schlimmste Los, was man kriegen kann in meinen Augen. Und das kann in der ersten Runde schon rausgehen. In der Liga Elversberg ist ein Pflichtheimsieg. Ich möchte Elversberg da nicht zu nahe treten. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kenne den Club nicht, ich habe den nicht verfolgt. Ich habe sehr wohl mitbekommen, dass die irgendwie auch so einen halben HSV-Moment hatten und schon zu früh gejubelt haben. Waren die das nicht? Doch waren die, ne?
Nein, Wiesbaden dachte lange Zeit, sie wären aufgestiegen und dann hat aber Osnabrück noch das
ach so war's, ja, okay.
Das 0-1 gegen BVB 2 in ein 2-1 gedreht und sind dementsprechend direkt aufgestiegen.
Das ja, okay, dann war es halt der alte
Verein. Parallel zum Vorstandsverein.
Dann war es der alte Verein von Brooklyn Eze und es war gar nicht Elversberg. Siehst du, so sehr bin ich informiert vom der Sportvereinigung Elversberg. Das soll gar nicht respektierlich klingen. Ich bin nicht ganz sicher, wie so ein Club den Sprung aus der Regionalliga in die zweite Liga schaffen kann. Das mutmaßt, oder ich mutmaße da mal, dass da Geld dahinter steckt. das nicht selbst erwirtschaftet wird, da bin ich dann immer kritisch. Für mich aber ganz klar, wir müssen Elversberg schlagen. So, die restlichen Spiele in den ersten 4-5 Spieltagen oder ersten 4 Spieltagen sind, die haben es in sich. Und ich glaube, dass wir spätestens nach dem Heimspiel gegen den HSV, das wird ja auch ein Topspiel sein, wie die DFL jetzt bekannt gegeben hat, werden wir wissen, ob 96 zu höheren Berufen ist, was ich nicht glaube, oder ob es dann eher wieder so eine Durchschnittssaison wird, und das glaube ich schon, denn ich möchte noch kurz ergänzen zur letzten Saison. Es war, glaube ich, nie so einfach aufzusteigen mit so schwachen Absteigern wie in der letzten Saison, und ich glaube, dass die Saison für 96 alles so zwischen Platz, ich sag mal, 6 und 12 drin ist, also Saison wie letztes Jahr.
Okay, jetzt greifst du ja schon ein bisschen vor. Du hast ja nur auf die ersten Spiele geschaut, da kann man ja noch gar keine Saison voraussehen. Was ganz lustig ist, weil du jetzt ja so ein bisschen Elversberg so ein bisschen rausgestellt hast, auch wenn du nicht sicher warst, ob die das war mit dem falschen Platzsturm, ja, oder ja. Wiesbaden. Nee, alles gut, passiert. Aber tatsächlich erscheint dieses Segment in unmittelbarem Anschluss an SV Elversberg. Weil, weil wir nämlich genau an dem Spieltag, bevor wir euch am Millerntor empfangen, in Elversberg spielen.
Ja, Dennis möge es mir verzeihen und alle Elversberger bitte auch, ja?
Genau, ich habe mit Dennis gesprochen, ich habe, glaube ich, so sinngemäß gesagt, die sind einfach zu schnell zu groß geworden, ne? Also das ist halt einfach, die hat die sportliche Realität überholt. Das ist jetzt gerade für dich neu, Tobi, aber für die Hörerinnen, die ja Ultra-Saisonvorschau-HörerInnen sind, die hören jetzt gerade das alles ganz von Anfang bis Ende durch und haben das dann schon gehört, wie es in Elversberg aussieht. Von daher hörst dir einfach an oder schaust dir selber an, wenn ihr dort zu Gast seid. Denn dann kommen wir mal so, du hast ja schon so in so Nebensätzen vielleicht so ein bisschen anklingen lassen, in welche Richtung das geht. Überleg dir mal bitte 3 Hausaufgaben, die du deinem Verein aufgeben würdest für die kommende Saison. Ich würde jetzt schon eine mit reinnehmen, dass du gesagt hast, dass Stefan Leitl weiterhin ein streitbarer Trainer sein soll, der sich da nicht von den Mechanismen in Hannover unterkriegen lassen soll. Das wäre jetzt so, habe ich rausgehört.
Genau. Sogar Top-1-Aufgabe. Ja, Top-1-Aufgabe. Stefan Leitl soll sein Ding einfach durchziehen. Der soll von sich überzeugt sein, von seinem Weg überzeugt sein und soll sich nicht anstecken lassen von Unruhe, die in Hannover leider immer wieder entsteht. Das heißt, das wäre so mein Top-1-Wunsch. Top-2-Wunsch wäre schon, dass wir hier ja die Verzahnung noch ein bisschen besser hinkriegen zwischen dem Nachwuchs und den Profis. Wir werden es nicht hinkriegen, dass wir Profis immer ablösefrei verpflichten werden. Wir werden einfach besser sein müssen im Nachwuchs. Also wir müssen es hinbekommen, dass die Talente aus der Region, die das Zeug haben, mutmaßlich zu einem Profi, dass die bei uns bleiben. Dass es nicht solche Menschen gibt, wie die Brüder, die zu Werder Bremen gegangen sind und dann dort in Bremen erfolgreich, also auch Niklas Füllkrug ist zu Werder Bremen gegangen, die Eggesteins, die auch zu Werder Bremen gegangen sind, die Füllkrug in Ricklingen, die Eggesteins in Havelse, die aus unserer Region kommen, das müssen Talente sein, die müssen wir an uns binden. Das heißt, ich erwarte von Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96, dass sie so attraktiv sind und den Weg so gut aufzeigen können, dass hier die bestmögliche Ausbildung erfolgen kann und die Verzahnung zwischen den Profis und den Nachwuchsleistungszentrum so gut ist, wie es nur irgend gehen kann. Und drittens erwarte ich Ruhe im Verein. Ich möchte, dass die ganzen Konflikte hier befriedet werden. Ich möchte, dass Hannover 96 für 50+1, nicht gegen 50+1 steht. Das heißt, ich erwarte da schon, dass Martin Kind da ein bisschen von seinen Standpunkten zurücktritt, dass der Verein hier wieder eingreifen darf und dass wir hier in ruhige Fahrwasser kommen. Das sind so meine 3 Punkte, die ich hätte.
Okay, kurz zusammengefasst, ein standfester Trainer, eine gute Nachwuchsarbeit und Festhalten an 50+1.
Ja.
Wunderbar. Ich denke, das können kann man auch aus gegnerischer Vereinssicht gut unterschreiben, zumindest in vielen Punkten. Und anschließend an die Frage der Hausaufgaben, Thema Schule bleibt erhalten. Ja. Welchen Gegenstand würdest du dir denn aussuchen, wenn du die kommende Saison von Hannover 96 beschreiben würdest?
Das finde ich übrigens eine extrem schwere Frage. Ich habe die schon in der Vorbereitung ignoriert und ich versuche mir jetzt die letzten 30 Minuten darauf vorzubereiten, welchen Gegenstand aus der Schule ich mit Hannover 96 assoziieren würde in dieser Saison. Janik, ich nehme jetzt mal den Schwamm. Wir wischen all das weg, an der Tafel. Ich meine, ich weiß, es gibt ja Smartboards in den Schulen, aber ich bin noch ein Freund der alten Schule. Also wir wischen alles weg an den Tafeln und fangen neu an. Klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir fällt echt nichts Besseres ein. Der Schwamm.
Du, alles gut. Ich kann die Assoziation vollkommen verstehen. Und da ich selber an der Schule arbeite, kann ich dir sagen, es gibt beides noch. Also
es gibt auch noch Tafeln. Oh Gott, das tut mir leid, ja.
Es gibt noch diese echten Tafeln und es gibt aber auch die Smartboards. Und ja, nur die funktionieren manchmal nicht. Deshalb muss man dann auf die gute alte Tafel zurückgreifen. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen sinnbildlich für Hannover. Dinge, ja. Dinge, die man sich vornimmt, funktionieren manchmal nicht. Und deshalb muss man auf der guten alten Tafel was vorschreiben, was man dann auch wieder wegwischt. Ich glaube, ohne das despektierlich zu meinen, das beschreibt Hannover vielleicht auch ein bisschen.
Absolut.
Gut, lieber Tobi, dann könnten wir schon zu deinem Schlusssatz kommen, der da lautet, den du vollenden darfst. Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn
Hannover 96 nicht in Abstiegsgefahr gerät, die Mannschaft sich weiter stabilisiert und wir dann wirklich in unserem 3-Jahres-Plan festhalten, die Saison jetzt nochmal nutzen, um etwas aufzubauen, was im nächsten Spieljahr dann zum Aufstieg führen kann.
Alles klar. Wir werden sehen, ob sich das so erfüllt und ja, hängt ja wahrscheinlich bei diesem 3-Jahres-Plan auch davon ab, wer dann in der kommenden Saison mit in dieser Liga ist, die ja ja auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder zumindest die traditionsreichste, habe ich jetzt irgendwo gelesen,
auf jeden Fall
sein könnte. Und ja, trotzdem wollen ja alle in dieses Haifischbecken erste Liga und
ja, aber Janik, da könnten wir fast noch mal eine Sendung drüber machen, ob das wirklich nötig ist. Ob es wirklich nötig ist und ob das wirklich erstrebenswert ist, in die erste Bundesliga zu kommen. Also ich finde es ja auch erstrebenswert, aber allein von den Teams, ich meine, klar, jetzt haben wir uns wieder ein paar Hochräder verlassen, wir kriegen aber mit Hertha und Schalke auch wieder welche zurück. Na gut, okay, Heidenheim ist kein Hochkaräter, verzeih mir, das nehme ich wieder zurück. Aber warum wollen wir in die erste Liga? Das sollten wir uns mal überlegen und da sollten wir mal bei späterer Gelegenheit drüber sprechen, Janik. Oder du kommst mal zum 96-Spiel hier, also wenn St. Pauli hier spielt. Dann trinken wir ein Kaltgetränk, dann lade ich dich mal ein auf ein schönes Herrenhäuser, damit du mal ein ordentliches Bier trinkst. Und dann reden wir mal darüber, warum wollen wir überhaupt in die erste Liga?
Gut, das würde wahrscheinlich weiterführen als nur den Rahmen eines Fußballspiels. Aber ja, das können wir gerne tun. Und ja, genau. Also ich wünsche auf jeden Fall der ersten Liga viel Spaß mit Heidenheim. Weil
ja, ich auch.
Das finde ich einfach super, dass sie da jetzt alle auf diesen komischen Berg hoch müssen. Und trotzdem gönne ich es auf jeden Fall hier unserem Allesfahrer Frank Schmidt, den wir ja damals...
immer noch geil, was ihr da gemacht habt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Inkognito-mäßig bei uns zu Gast hatten. Und niemand wusste, bis die Aufnahme losging, wer das überhaupt ist. Mit Allesfahrer Frank. Und,
legendär, ja, legendär.
Das ist denen auf jeden Fall zu gönnen. Und da mögen jetzt ja Traditionsvereine, die immer noch in der ersten Liga spielen, abkotzen, dass es jetzt nach Heidenheim geht. Ja, ja, lebt damit. Ihr müsst auch nach Hoffenheim jedes Jahr. Also von daher. Aber ja, Tobi, da reden wir an anderer Stelle mal in Ruhe drüber. Gerne. Und für heute würde ich dir erstmal danken und wünsche dir, ja, trotz deiner, wie nennst du es, ja, der erkalteten Beziehung zu deinem Verein, trotzdem viel Spaß in der zweiten Liga.
Ja, genau. Ist sehr lieb von dir. Lass uns nicht, ich hatte Angst, dass du erkaltete Liebe sagst. Die Liebe ist nicht erkaltet, aber es ist so ein bisschen Desinteresse. Also die Liebe ist noch da. Also, ich weiß, was du meinst. Danke dir, Janik. Und ich wünsche natürlich dem FC St. Pauli auch viel Erfolg. Ich feiere sehr, was ihr politisch da ableistet. Das finde ich großartig. Wenn ich das mal eben sagen darf, als 96-Fan, der ja nicht immer willkommen ist in Hamburg, zumindest nicht am Millerntor, das kann ich verstehen. Und bitte macht so weiter. Ich möchte, dass all unsere Kurven irgendwann so sind wie die vom FC St. Pauli und von Werder Bremen. Und dafür müssen wir arbeiten. Kein Fußball der Nazis, kein Fußball Faschisten, Sexisten und wie sie alle heißen. Aber ich will jetzt auch nicht so pathetisch werden. Danke, Janik, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das sind wunderbare Schlussworte. Danke, dass du da warst. Und ja, alles Gute dir und deinem Verein auf jeden Fall.
Danke.
Damit endet dieser Teil der diesjährigen Ausgabe von Millanton Meets. Yannick und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!